einen wunderschönen Buongiorno, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Herzlich willkommen hier zu deinem neuen Lieblingsmusikpodcast Nachts im Plattenladen. Mein Name ist Chris, ich bin seit 10 Jahren mittlerweile schon im Radiobusiness tätig und habe mir so meinen kleinen Safe Space hier geschaffen, um so ein bisschen über Musik zu sprechen, über Bands, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die ich euch gerne vorstellen möchte, aber auch über ganz alte Sachen, die man vielleicht schon vergessen hat oder noch gar nicht kannte. Und manchmal wird es eine spezielle Sendung bei mir im Plattenladen, denn manchmal bin ich nicht alleine.
Nachts im Plattenladen.
Denn es ist mir ein inneres Blumenpflücken. Es ist immer wieder schön, wenn mein guter Freund Stumpen hier zu Gast ist.
Tachchen, mein Lieber.
Na?
Sag mal, hast du den Jingle selber gesungen?
Nee, das ist der Kollege Wolfi.
Ah ja.
Den haben wir gemacht, haben wir einen Spendenmarathon gemacht. Mhm. Da haben wir 3 Tage durchgesendet. Und haben dann irgendwann mal gesagt, so weißt du was, ich brauche mal hier so einen Jingle, wie wir Radio-Fuzzis und Musiktreibende sagen. Und dann hat er mir das einmal eingespielt und dann waren alles ein One-Taker gewesen. Das wirst du nachher noch mitkriegen.
Schön.
War richtig cool gewesen.
Jedenfalls freue ich mich, hier sein zu dürfen. Danke.
Ja, ich freue mich echt, dass du hier bist, weil wir haben ja, eigentlich ist ja dieser Plan, dass wir beide mal zusammen sprechen, der steht ja irgendwie gefühlt schon 87
ja.
Jahre.
Ja.
Oder?
Ja.
So, dann hast du keine Zeit, dann habe ich keine Zeit.
Ja, beschäftigt.
Und ja, das ist so mit beschäftigten Leuten. Aber wir wollen ein bisschen über Musik sprechen und wie das so immer so üblich ist, gibt es natürlich immer erstmal so ein bisschen up-to-date oder immer so ein paar kleine News.
Rock Roundup.
Ja, da ist er wieder. Der gute Rock Roundup. Und News heißt in diesem Fall, ich meine, du bist ja selber Musiker, viel beschäftigter Mann und deswegen drehen sich die News heute um eine kleine Kapelle namens Knorkator.
Kenn ich.
Kennst du, wa?
Kenn ich. Deutschlands meiste Band der Welt.
Ja. Und die feiert ja richtig Geburtstag, mein Lieber.
30 Buletten, das muss man sich mal vorstellen.
30 Jahre.
Halb so alt, wie ich bin.
Hättest du das damals gedacht, hier, nee, dass er irgendwann mal 30 Jahre macht?
Nee. Also ich habe eigentlich nie dran gedacht, überhaupt so lange Musik machen zu können oder zu müssen. Und ich habe ja nur doch die ein oder andere Kapelle schon hinter mir und Knorkator ist natürlich ein gelungenes Experiment gewesen. Und dass ich das Experiment 30 Jahre hält, das wirklich.
Ja, ja. Wir werden nachher noch drauf zu sprechen kommen, weil ich habe heute richtig schön recherchiert und da werden wir mal ein bisschen in deiner Vergangenheit wühlen. Aber gut, es gibt eine Jubiläumstour,
ja.
Die nennt sich Alle guten Dinge sind 30.
Ja.
Kannst du ein bisschen was erzählen darüber?
Naja, wir machen eben eine Tour, die heißt Aller guten Dinge sind 30. Es sind tatsächlich auch 30 Konzerte geworden, wie der Zufall das so wollte. Fängt am 1. November an, tatsächlich in Cottbus und hört, glaube ich, am März, 21. März auf, und zwar in Berlin in der ehemaligen Knorkator-Halle.
Das kann ich mich hier gut dran erinnern. Da haben sie euch zu Ehren die Halle umbenannt für eine ganze Woche oder sowas, ne?
Na mehr, eigentlich sollte die Halle lebenslang so heißen, aber wir konnten das nicht halten. Also das ist ja auch mit Aufgaben und Verantwortung verbunden.
Ja.
Und da haben wir dann, als wir das im September überschrieben bekommen haben, natürlich ein Vierteljahr genossen, dann haben wir da gespielt und haben gesagt, wir geben es in Freude und Ehren zurück.
Ja.
Und jetzt heißt es wieder Columbia.
Jetzt heißt es wieder Columbia Halle. Also das heißt, keine großen Hammer-Bühnenaktionen, die du uns jetzt hier schon exklusiv verraten kannst, keine Gastauftritte oder irgendwie solche kleinen Sachen?
Naja, wir wissen es halt noch nicht.
Also
bei uns ist es natürlich immer so, unsere Konzerte, die leben ja von kleinen Details und nicht von großem Spektakel und da wird sich halt herausstellen, was funktioniert und was nicht. Entweder ist es eine Wunderkerze oder eben eine Klamotte bei Basti. Ich weiß es noch nicht.
Okay. Aber was auch noch kommen wird, ist ein wunderbares neues Album.
Mhm.
Weltherrschaft für alle.
Korrekt.
Und wie laufen da die Vorbereitungen?
Schwer. Schwer, aber gut. Beziehungsweise gut, aber schwer. Und zwar, wir sind derzeit im Studio. Ich habe meine 7 Songs schon mal eingesungen. Und jetzt haben wir das Problem, dass, als ich mal die Frage in die Öffentlichkeit stellte, wie sieht es denn eigentlich aus? Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass wir mal alte Songs, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, neu aufgenommen werden und alle, ja, 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 ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt in der Kapelle und haben Sachen vorgeschlagen. Und all die Vorschläge, die von Basti, Reiko, Philipp und mir kamen, sind nicht genommen worden. Und Alf hat dann diktatorisch die Songs genommen, wo er sagte, die müssen mal so klingen, wie ich es gerne hätte klingen lassen. Und deswegen haben wir uns da über 5 Songs jetzt auch gemacht und die verrate ich aber noch nicht.
Das ist auch vollkommen, ein bisschen Überraschung muss ja auch sein.
Ja.
Aber ich meine, ihr habt ja auch gerade, das wäre wahrscheinlich auch eine Frage für Alfie gewesen, aber du bist ja auch ein bisschen im Songwriting mit integriert, oder? Oder ist da jetzt komplett
geringfügig? Also ich habe den einen oder anderen Song gemacht. Das ist also, wer sich daran erinnert, das Lied A, musste ich jetzt nicht groß in die Textkiste greifen. Dann habe ich einen Song gehabt, der hieß Schlüpfer, dann Buchstabensuppe und sowas alles.
Ja.
Ich habe früher tatsächlich ganz viele gemacht und geschrieben und auch komponiert. Und als ich dann Alf, oder wir kennen uns ja auch schon seit 86, und als wir dann 94 mit Knorr-Carter begonnen haben, musste ich schlicht und ergreifend feststellen, dass er deutlich besser im Songwriting ist. Mhm. Und warum soll ich mich da noch bemühen, wenn ich mich einfach dann mit meinem Handwerk, nämlich dem Gesang auf das, was er so wertvoll herstellt, einfach auflegen kann?
Ja, das ist natürlich, muss man natürlich auch, ich weiß ja nicht, inwieweit du da irgendwie ein Ego pflegen musst oder so.
Gar nicht. Das ist, also das, was er macht, das ist, das mache ich mit Freude, mit Stolz und ich könnte es einfach nie besser machen.
Weil ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich meine, heutzutage, ihr habt ja wirklich auch sehr, sehr tiefgründige Texte und manchmal denkt man immer so, das ist alles nur albern und Klamauk, aber das ist das ja auch alles ja nicht. Da steckt ja wirklich manchmal ganz schön viel dahinter. Heutzutage kriegt man ganz schön viele Inspirationen für die Art Texte, die ihr manchmal macht, oder?
Also es gibt mehrere Ebenen immer bei jedem Text, auch wenn er manchmal sich platt anfühlt oder platt anhört, aber auch in, einfach nur in der im Abreißen von Worten, die hintereinander so Präfixe beispielsweise, letzter Song, Ismus. Wenn man sich die Zeilen dann hintereinander so anhört, dann haben diese Zeilen, diese drei Worte hintereinander, auch eine kleine Geschichte. Und das ist schon erstaunlich. Aber da muss man sich natürlich selbst bemühen.
Ja, das ist immer so, ne? Früher hat man sich immer schön hingesetzt, hat sich das Booklet noch durchgelesen und sowas alles, wenn man irgendwie eine Platte aufgelegt hat oder weiß der Geier.
Aber das kann man ja bei uns auch machen. Wir sind ja eine Band, wir haben noch alte Freunde und Fans und die können das noch schätzen. Das heißt, die ziehen sich das nicht bei Spotify rein, sondern die gehen zu Konzerten, kaufen sich Vinyl und dann sogar noch einen Schlüpper.
Von dir selbst getragen?
Nee, weniger. Die Zeiten sind auch vorbei.
Aber ich sag mir immer, ihr macht euch ja immer richtig viel Mühe mit eurem Booklet. Ja. Also da ist ja teilweise wirklich ein richtiges Buch dabei. Teilweise mit Karikaturen oder nicht teilweise, die meisten Karikaturen kommen von eurem Buch da.
Richtig.
Liebe Grüße an dieser Stelle, hatte gerade eine OP hinter sich.
Richtig, der soll schön schnell gesund werden und ich drücke natürlich vor allem in den 10 Daumen.
Ja, genau. Und da legt immer richtig viel Wert drauf. Ne? Ich finde es immer richtig gut. Also da kann man sich wirklich mal eine Zeit hinsetzen und das alles schön durchblättern.
Wir haben also, das letzte Album hat Buch da komplett durch karikiert und gemalt, gestaltet und designt. Und ich bin total glücklich. Dann hat er den Backdrop gemacht, dann hat er hier noch was gemacht, da noch was gemacht. Und für das neue Album, wie gesagt, auf halber Strecke stehen geblieben wegen der OP. Und ich hoffe, dass er schnell gesund wird, dass wir das auch fertig kriegen. Ansonsten müssen wir natürlich auch eine Alternative finden. Die werden wir sicherlich auch finden, aber ich möchte gerne an seinem Werk festhalten.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch zum 30-jährigen Jubiläum ein paar Sachen, die sind so, ja, Fanbooks-mäßig, dass da nicht nur eine CD da ist, sondern ein richtig dickes Buch. Dann gibt es das Knorr-Carter-Buch, da sitzen wir ja gerade dran. Dann gibt es ein Memory-Spiel, dann gibt es irgendwelche Anhängerzeugs und so. Also wir werden da schon ein bisschen was drin packen.
Du hast gerade eben schon erzählt, Memory-Spiel. Ist das, was jetzt neu rausgekommen ist?
Nee, das gibt's ja neu, Arne.
Ach so, aber das ist ja jetzt auch gerade irgendein Partyspiel. Irgendwie, die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war. Irgendeine Idee, Brettspiel.
Das ist ja ein Brettspiel. Da hatten wir das große Glück, dass uns ein Brettspiel gewidmet wurde.
Ach so.
Und zwar, von 3dartlab.com und Kickstarter. Da wurde das ja reingestellt und da war das so eine Art, wie nennt man den Startnext? So Crowdfunding.
Ja.
Und da sind erstaunlich hohe Beträge eingegangen und damit konnte das Spiel auch in die Produktion gehen. Und dieser Markus, der hat uns dieses Brettspiel gewidmet. Also die Welt wird nie wieder so sein, wie sie vorher war. Und so richtig begriffen habe ich es nicht. Es scheint sehr lustig, aber es ist auch sehr, Alf hat das Spiel abgeholt und hat sich damit beschäftigt und meint, das ist wirklich auch sehr anspruchsvoll.
Okay.
Und die Sachen, die er mir da erklärt hat, die waren zwar, es geht darum, die Kontinente und um Minerale und um Einflüsse und je nachdem, aus welchem Material dieser Asteroid besteht, aus Gold, Silber, Scheiße, was auch immer.
Ja. Guck mal einer an. Ich hatte nämlich auch mal überlegt, ob ich mir das mal kaufe und habe mir dann Rezensionen vorgelesen und da kam nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. So richtig verstanden habe ich es jetzt noch nicht. Also von daher, wollen wir mal sehen. Vielleicht werde ich mir das dann aber trotzdem nochmal
lass uns das zusammen kaufen.
Ja. Du hast es eben gerade schon angesprochen, eine neue Single ist am Start.
Ismus.
Und es ist an einer Aneinanderreihung von Wörtern mit Ismus hinten.
Richtig, Präfix. Und
so ein bisschen...
Nee, Suffix. Präfix? Suffix. Präfix ist vorne, Suffix ist hinten.
So ein bisschen ist natürlich auch alles wie so ein Augenzwinkern, so Zeitgeist aufs Korn nehmen. Ich habe mir das immer so versucht zu erklären, so von Begriffe für alle Kleinigkeiten.
Mhm.
So, habt ihr euch daraus jetzt einen Spaß gemacht oder wie war
es? Ja, aber das ist auch genau so. Bei diesem Text kann man mehrere Sachen interpretieren. Das eine ist Ismus, das ist alles Schlechte. Alles, was Schlechtes, hat hinten einen Ismus dran. Mhm. Egal ob Sozialismus, Kapitalismus, Faschismus, Egoismus, alles schlecht. Ist aber nicht so. Ismus gar nichts, ne? So. Und und Alf hat sich sicherlich was dabei gedacht. Da müsstest du ihn aber selber befragen, ob es da einen tieferen Sinn hinter gäbe.
Bestimmt. Wenn ich Alf kenne, gibt es da bestimmt einen tieferen Sinn. Also von daher werde ich mir die Frage aufholen, wenn er das Album raus ist.
Darauf ein Dujardin.
So nämlich. Das habe ich so vermisst, ne? Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten hier unsere Weihnachtsbäckerei gehabt, zusammen mit Specky von In Extremo. Mhm. Und da lief dieser Satz, darauf ein Dujardin, geführte 26 Mal.
Ja, weil ich habe vor langer, langer Zeit ganz viel Martini Bianco getrunken.
Ja.
Mit Eis und Limette. Und das ist so ein leckeres Gesöff. Und jedes Mal, wenn ich anhob, um zu trinken, meinte ich darauf ein Dujardin. Und das ist jetzt miteinander verbunden. Das, ja.
Wie oft hast du dir jetzt gesagt, als du mit deiner Tochter und Basti unterwegs warst?
Auch oft.
Ja? Stumpen, Kind und Kegel.
Stumpen mit Kind und Kegel. Und das hat so gefetzt. Wir haben noch zwei Sachen. Eben ein Kremmen im Theater der tiefsten Provinz und dann eben im Lindenpark. Liebe Leute, jetzt, dies ist eine Werbeveranstaltung.
Ja.
Ich, Stumpen, Entertainer von Deutschlands meiste Band der Welt, Knorkato, habe am 16. in Kremmen und am 17. Mai eine Veranstaltung mit Namen Stumpen mit Kind und Kegel im Lindenpark Potsdam. Ein paar Karten sind noch da. Das ist eine wunderbare Veranstaltung. Wer sich fragt, was da passiert, es ist die Blackbox der guten Laune. Es ist wirklich ein sehr lustiges Spektakel mit dem zweiten Begriff, die Schöne und die Biester.
Ja. Eine Freundin war von mir da gewesen, als sie in Neuruppin war.
Ja.
Ich konnte leider nicht, weil ich einfach nicht da war. Und die sagt, sie war sehr beeindruckt. Also sie ist mit dem Gedanken hingekommen, ein Konzert zu erleben und kam irgendwie mit dem Fazit wieder, dass es eine Mischung aus allem war, was ihr Spaß gemacht hat.
Das ist schön. Das nehme ich natürlich auch gerne an. Es ist weder ein Konzert, noch ist es eine Lesung, noch ist es ein Dia-Vortrag. Das ist wirklich ein Potpourri ganz vieler Sachen, die unterhalten.
Ja. Und dann, ich glaube, das muss man aber auch vorher, muss man wissen. Ich glaube, sind auch schon Leute bei dir angekommen, haben gesagt, Mann, ey, ich habe jetzt gedacht, ihr spielt jetzt hier halb Konrad-Karte oder
irgendwie sowas? Überhaupt nicht. Es ist ja auch nicht als solche deklariert. Die Leute lesen und hören auch sehr aufmerksam, wenn sie besuchen. Es ist natürlich so, dass es nicht wie bei Knorkator knüppeldicke voll ist mit 6.000 Leuten oder 4.000 oder 3.000 oder 2.000 oder 400, sondern es ist überschaubar so zwischen 100 und 200 Leuten. Und das ist schön, weil man da auch den direkten Kontakt und den direkten Bezug zum Publikum aufbauen kann. Das macht mir totale Laune. Ich liebe diesen Dialog. Und es ist auch jedes Mal anders. Und das macht mich wirklich... Das fordert mich heraus und macht mich glücklich, wenn am Ende des Tages nach circa 3 Stunden, wenn alle glücklich mit Bauchschmerzen nach Hause gehen.
Ja, die meinten auch, sie haben sehr, sehr viel gelacht. Also von daher passt das schon. Das ist, glaube ich, entstanden aus dieser Corona-Nummer, die ihr gemacht habt damals, ne? Von YouTube?
Nee, das war mal wann waren das? 2010, glaube ich. Vielleicht sogar noch früher. Da gab es mal eine Veranstaltung, Stumpen liest immer alles und trinkt Martini. Dann kam Stumpen liest immer alles, singt vielleicht und trinkt bestimmt. Und dann kam Stumpen liest immer alles, trinkt Martini und Basti wird benutzt. Und das war so 4 Staffeln.
Ja.
Und die haben sich dann von Mal zu Mal immer ein bisschen unterschieden. Und das Prinzip war, dass Leute mir was mitgebracht hatten, um dass ich das vorlese. Und mit zunehmendem Konsum von Martini war das Vorlesen natürlich auf diesem unterhaltsamen betrunken werden unterlegen. Und das war wirklich lustig, ob das jetzt die Betriebsanleitung für ein Windows 3000 oder eine Todesanzeige oder ein Einkaufszettel, der irgendwo verloren wurde, das war wirklich lustig. Hat mir große Laune gemacht.
Das siehst du. Aber wird es dann wahrscheinlich eine Fortsetzung davon geben, wenn es dir so viel Spaß gemacht hat?
Nee, also ich plane ja jetzt nicht schon irgendwas, was ich nie weiß. Ich freue mich jetzt erstmal auf die letzten beiden Termine mit Stumpen mit Kind und Kegel in Krem und in Potsdam. Und dann gibt es ja die Tour.
Ja.
Und die Tour geht bis März nächsten Jahres. Und da bin ich ja auch schon 61. Und mal kicken.
Aber wenn einer fit ist, mein Lieber, dann, da,
dann ist es Basti.
Dann ist es
Entschuldige, Basti. Nein, gib mir Mühe. Also ich merke schon, 61 Jahre ist nie ohne. Und ich habe mir auch nie irgendwie geschont. Das ist alles kaputt. Aber ist egal, ich zieh durch.
So nämlich.
Mhm. Open Stage.
Die Open Stage ist so eine kleine Podcast-Bühne für Newcomer. Das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Kleine Bands, die ich irgendwo im Internet gefunden habe, die, weiß ich nicht, 200 Follower haben oder 2000 meinetwegen oder vielleicht auch noch 10.000, aber richtig geile Musik machen, irgendwie zeigen zu wollen. So, weiß ich meine, ich arbeite ja nur schon im Radio, aber du weißt, wie das manchmal ist, so im Business. Das ist dann auch nicht einfach, da irgendwie mal reinzukommen, weil dann gefällst du dem nicht, gefällst du dem nicht, dann hast du da nicht genug Rücken, wie man so schön sagt, ja. Und deswegen ist es immer schwierig. Und ich habe so oft mal ein paar Bands gehabt, wo der dann immer an irgendwelchen komischen Sachen gescheitert ist. Und
hast du ein Beispiel?
Ich habe ein Beispiel, zum Beispiel The Lifelines hatte ich letztens mal vorgestellt. Das ist eine Band aus Osnabrück. Ich habe auch irgendwelche Musikcontests schon gewonnen und so weiter und kommen so langsam hoch. Jetzt habe ich eine Band aus Berlin letzte Woche gehabt, Josie und Alex heißen die.
Oh.
Und die haben sich in der Uni kennengelernt und haben da irgendwie, sollten da irgendwie als Projekt, die studieren beide Musik und sollten als Projekt so einen Song schreiben. Und da haben die mitgekriegt, ey, das funktioniert ja richtig gut. Und die machen auch so richtig tolle Musik. Weißt du?
Josie und Alex.
Josie und Alex.
Hast du aber da?
Gerne, jetzt gerade nicht.
Schickst du mir mal zu.
Schick ich dir mal zu.
Ich höre mir das an.
Ja. Also ansonsten für alle die, gerne natürlich die alten Folgen anhören. Das ist immer eine richtig schöne Sache. Das sind auch viele Band aus Deutschland. Zum Beispiel auch eine Band, die gibt's nur auf TikTok. Aber die machen so geile Riffs. Er ist nur mit dem Bass und dem Drum.
Der Dicke.
Ja.
Ja, der Dicke mit der Brille.
Die Brilliant Chiefs.
Absolut. Ey, das ist so eine groovige Kombo. Das ist so fetzig. Ja,
und die kennen sie. Die sind richtig lustig, vor allen Dingen. Ich glaube, ich habe nur keine andere Band gehabt, die mir mit dem Interview, die so viel gelacht haben.
Schön.
Aber du bist auch da jetzt. So, du guckst dir das doch alles an, oder was?
Absolut. Ja. Also ich informiere mich natürlich. Ich muss hier stehen, ich würde wahrscheinlich in diesen sozialen Netzwerken nicht rumfummeln, wenn ich nicht für Knorkator arbeiten würde.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht so ein Bedürfnis, mich da immer darzustellen. Und inzwischen ist es doch so, dass mir immer nur, dass ich zugeschissen werde mit irgendwelchem KI-Kack und AI-Dreck. Und das geht mir so auf den Sack. Ich schätze ja, dass das Zeug eine Menge kann, aber ich schätze umso weniger, dass die Leute umso weniger können. Das ist das Problem. Also die beschäftigen sich einfach nicht mehr mit der Materie, sondern lassen Sachen machen, die ja die Kreativität und die Kultur einfach abkacken lassen. Das ist leider eine Tragödie.
Du hättest mir keine bessere Überleitung jetzt geben können. Abgesprochen.
Ja.
Denn wir werden natürlich auch noch über eine Künstlerin reden, die jetzt so ein bisschen anfängt, obwohl sie eigentlich schon auf den großen Bühnen zu Hause ist. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen.
Ah, ja. Ohne dich unterbrechen zu wollen, das Duo, sind die eigentlich als Kapelle unterwegs? Oder?
Josie und Alex?
Nee, die
Breedian Sheep.
Breedian Sheep, genau. Ja.
Nee, sind sie nicht.
Die machen nur zu Hause
die
Musik
machen nur im Wohnzimmer? Die machen zu Hause, die haben sich einen Proberaum genommen und machen da nur Musik und spielen da ihre Songs und ihre Riffs und machen das einfach so. Die haben einfach gesagt, die machen jetzt nicht alles auf einmal, sondern sie konzentrieren sich auf eine Sache nach der anderen.
Ja.
Und sie könnten wahrscheinlich auch ein Album machen, aber ihnen macht es einfach viel zu viel Spaß, da die Videos zu machen. Und deswegen sind die auch nicht auf Tour. Die haben gesagt, wenn jetzt irgendwo ein Plattenlabel kommen würde und würde sagen, Mensch, ihr seid aber cool, dann bitte. Aber ansonsten haben sie es jetzt nicht fokussiert, weil sie gesagt haben, sie haben einfach viel zu viel Spaß mit diesen Videos zu drehen.
Fetzt.
Und deswegen lassen sie sich da auch nicht irgendwie...
Umso löblicher, dass du sowas förderst.
Oder?
Mhm, toll.
Ich habe nachher noch, wie gesagt, eine Künstlerin, die kennst du auch ganz gut. Mhm. Deine Tochter.
Mal. Ach, meine?
Ja.
Also, kenne ich ganz schön lange. Ich kenne die länger als sie mich.
Ja. Da sprechen wir nachher noch gleich drüber.
Ja, bitte.
Aber erstmal, wie gesagt, möchte ich auf den guten Stummen zurück.
Ja.
Weil du hast ja auch irgendwann mal angefangen. Mhm. Und du hast schon AI und KI zum Teufel gejagt. Ich habe KI und AI mehrere Stunden lang malträtiert und gefüttert und mit Fragen bombardiert und habe jetzt von KI und AI.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Einen kompletten Abriss deiner Vergangenheit bekommen bis hin zur Gründung von Knorkator. Und damit werde ich dich jetzt konfrontieren und du kannst sagen, ob das scheiße ist.
Gut, okay.
Oder ob das geil
neugierig.
Ist.
Ja, ich bin neugierig.
Ja?
Schieß los.
Ich werde immer so ein paar Passagen vorlesen und du kannst dich dann dazu äußern und kannst sagen, stimmt oder stimmt nicht. So, pass mal auf. Frühe Jahre und klassische Ausbildung in der DDR. So fängst schon mal an. Mhm. Ja?
Geh mit.
Gero, wie dein Name richtig ist, ja, bekannt unter seinem Künstlernamen Stumpen, wurde 1964 in Ostberlin im Bezirk Köpenick geboren.
Ostberlin können sie alle knicken, was soll der Dreck? Also Köpenick, ja.
Gut. Schon früh zeigte sich seine musikalische Begabung. Mit 6 Jahren begann er an Musikschulen in Köpenick Klavier- und Geigenunterricht zu nehmen.
Sieben.
Siehst du, da haben wir schon den ersten Fehler. Mhm. Ja. Allerdings liefen die Instrumentalstunden nicht so optimal. Du hast nämlich mal gesagt, dass du beim Herumtoben und Fußballspielen oft kaputte Finger hattest und deswegen schlechte Noten bekamst.
Falsch. der Inhalt, der, sagen wir mal, einige Attribute des Satzes waren richtig. Aber ich hab so 10 Daumen. Das sind so dicke Dinger an meinen Händen und die konnten nicht so richtig gut Geige spielen. Genauso Klavier. Ich habe begonnen mit Klavier und die Lehrerin meinte, geht nicht, ist nicht kompatibel, nicht kongruent.
Ja.
Dann bin ich zum Geigenlehrer und den habe ich wirklich gequält. Und da ich gerne Fußball spielen wollte oder angeln gehen wollte, wie die anderen Kumpels aus der Klasse, war ich natürlich auch nie dabei zu lernen und zu üben. Und dann bin ich immer so auf den letzten Sprung von zu Hause mit dreckigen Fingernägeln in der Musikschule gerammelt, habe da meine dicken Finger auf die Geige gelegt und habe versucht zu quietschen. Und das hat ihn natürlich überhaupt nicht amüsiert. Und dann habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Und meine Zeugnisse, die Zeugnisse aus der Musikschule, die sind so schlimm, so frappierend schlimm. Das steht wirklich drin, dass es zu Hause wohl Probleme geben muss.
Oh wow.
Das ist so lustig. Ja, und dann hat man mich aber noch in eine Gesangsstunde gestopft.
Ja.
Und dann hat der Lehrer gesagt, das ist wirklich toll. Ich hatte also so eine Veranlagung, ich habe also so feine Stimmbänder, konnte gut singen, habe wie Mädchen gesungen. Und da war ich dann plötzlich im Mädchenchor. So, ich als einziger People im Mädchenchor habe da gesungen. Und dann war das auch so gut, dass er mir Solostunden spendiert hat in der Musikschule Köpenick. Und die habe ich tatsächlich 6 Jahre genossen. Ich hatte einen sehr guten Lehrer. Und dann kam er irgendwann kurz vor Abschluss. Und da muss man ja sagen, in der Musikschule.
Wissen Sie ja, KI weiß Klaus Kühling.
Das ist richtig.
Ja, da, okay.
Darauf ein Duscher. Moment.
Erzähl weiter.
Klaus Kühling, der war ein toller Lehrer. Und der kam dann kurz. Man muss dazu sagen, an der Musikschule hat man 7 Jahre gelernt. Und dann hat man, wenn man einen Abschluss gemacht hat, soweit ihr einen Facharbeiter gehabt. Und damit konnte man automatisch zur Hochschule gehen. Und jetzt stand kurz vor Abschluss des 7. Jahres eine Entscheidung bevor, wurde mir eine Entscheidung, wie sagt man denn, wie formuliert den Satz? Nee, die Entscheidung, ich sollte mich entscheiden. So.
Ach so, ja.
Ich sollte mich entscheiden. Entweder du machst jetzt die 7 Jahre voll, kriegst deinen Facharbeiter hier, deinen Abschluss, oder du gehst an die Staatsoper. So, und dann habe ich gesagt, dann gehst du da an die Staatsoper, kannst 40 Mark pro Auftritt verdienen und kaufst dir einen Angelkasten. Und das war dann so. Und dann habe ich 3, 4 Konzerte gemacht, dann in der Tosca von Puccini. Hab da meinen Hirtenknaben gesungen. Und dann kam der Stimmbruch und damit war das ganze Thema vom Tisch drops gelutscht.
Guck mal ihn an. Und ich sag dir eins, das steht hier auch alles.
Aber nicht drops gelutscht.
Nicht drops gelutscht, aber dass du dafür eine Gage erhalten hast, was für dich ganz gut war. Und auch der Angelkoffer steht hier.
Ja.
Guck mal ihn an. Also irgendwo musst du das schon mal...
Das habe ich tatsächlich mal gesagt.
Irgendwann musst du das mal gesagt haben, siehst du?
Und zwar bei wem war das? Ist auch real.
Kann ich dir auch sagen, bei der Taz.
Aha.
Ist ein bisschen erschreckend, oder? Ist das ein bisschen erschreckend?
Nö.
Nee?
Nö.
Also ich finde das immer irgendwie manchmal...
Also wenn man sowas, wenn so eine renommierten Zeitschriften sowas abbilden und nicht nur Mist, weil das wird ja dann auch für die Wahrheit wahrgenommen oder als Wahrheit wahrgenommen, da kommst du ja auch nicht mehr raus. Das ist ja dann... Was ist ja keine Chance, egal ob du das bist oder nicht. Das steht dann da und das ist dann verwurzelt. Das Internet hat ja immer recht, weißt du?
Aber deswegen finde ich das so schön, dass man jetzt mal das so aufnehmen, dröseln kann und du kannst schon mal gleich sagen, wir hatten ja schon einen Fehler gehabt. So. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich finde das immer ganz gut, dass man da auch mal...
Der Satzbau war nicht richtig.
Ja. Also du hast jedenfalls einen Stimmbruch bekommen.
Ja.
Opernkarriere ist dann flöten gegangen. Und dann steht hier, du hast trotzdem bis heute eine große Wertschätzung zur klassischen Musik.
Voll. Und ich glaube, wenn ich Knorkator nicht machen würde oder anders, ich würde Knorkator nicht hören, wenn ich Knorkator machen würde. Ich würde Knorkator nicht hören, wenn ich es nicht machen würde. So, weil ich würde lieber Classic oder Jazz hören.
Ja. zeitgenössisches Stück wie Was hast du mit meinem Herzen getan von Nicolas Lenz.
Ist das ein Knallersong?
Soll dein Lieblingssong sein oder einer deiner?
Richtig. Das ist wirklich, du kannst mich nachts wecken, sing dein Lied und das singe ich.
Ehrlich, ja?
Ja.
Warum? Was fasziniert dich daran so?
Was ist das? Ich habe mit Alf im Auto gesessen und wir haben Radio gehört, Klassikradio natürlich. Und da kam ein Lied von Nicolas Lenz. Glaube ich, ein belgischer klassischer Komponist. Und dieses Lied Flamma Flamma war, also das Album hieß Flamma Flamma und das hat uns beide, wir haben angehalten, wir haben uns angekickt, was war denn das? Und haben uns natürlich sofort die CD geholt. Flamma Flamma, haben festgestellt, dass der so eine Art, wie nennt man so ein Trio, so ein Werk von drei CDs, Terra Terra, Aqua, Schnickschnack und Flamma Flamma gemacht hatte. Und das sind drei CDs, die haben mein Leben geprägt, musikalisch. Und dann plötzlich kam das Album Orrore dell'amore, der Horror der Liebe. Und da sind Künstler drauf, die sowas von Hammer sind. Sowas von sensationell. Und diese Mezzosopranistin, die diese Lied gesungen hat, Was hast du mit meinem Herz getan? Ich glaube, Song 12 auf der Platte. Das hat mich komplett geflasht, wie man so modern sagt. Das hat mich so fasziniert, dass ich, wenn ich in ein Lied verliebt bin, dann in dieses.
Guck mal an, aber da ist ja, merkt man schon die Leidenschaft. Ich meine, auch diese ganzen Fakten, also auch diese Namen, die muss man sich ja, das sind ja nicht irgendwie, du hast einen Farbfilm vergessen, also ohne da jetzt irgendwie eine Wertung drin zu bringen, aber weißt du.
Ja, also ich könnte mir aus dem Metal-Bereich, wie ist ja der Metal-Freund auch, der kann ja alle zuordnen, ja, wann, was, wie, was der ist. Also Basti ist zum Beispiel auch im Hardrock ist eine Library, eine Bibliothek, der kann sofort sagen, wann, was, wie, wer gemacht hatte. Und in dem Bereich könnte ich auch, also jetzt nicht die ganzen Werke, wer, was hat, Mozart, die ganzen, diese Köchelverzeichnisse, kann ich natürlich nicht repetieren, aber das, was Nicolas Lenz da gemacht hat, das ist verankert.
Hier steht, dass nicht nur Nicolas Lenz einer zu deinen wichtigsten musikalischen Einflüssen zählt. Es ist breit gefächert, dann geht es nämlich von Klassik über Funk und Soul bis Hard Rock. Ja? Und in Interviews nennst du Rachmaninoff, Frank Zappa und AC/DC als bevorzugte Künstler.
Ja, das sind, wenn man drei nennen muss, dann gehören die natürlich dazu, weil es gibt auch Bands wie Snarky Puppy oder eben Earth Wind & Fire, das kennt ja jeder, oder Black Sabbath. Oder meinetwegen auch Teddy Bear Stockholm oder Primus. Also ihr könnt jetzt bei jedem Buchstaben könnt ihr die drei, vier Bands nennen, die der Knaller sind. Auch aber eine Hammerband. Punkt.
Sprich, du bist aber auch nicht so, so eingeengt in den Genres.
Nee, gar nicht.
Da bist du komplett offen.
Es gibt, also ich sage jetzt mal, ich behaupte jetzt, dass Musik zweierlei mit sich bringt, nämlich Qualität und Geschmack. Qualität lässt sich messen. Geschmack lässt sich nicht messen. Ich mag eine Dinge nicht und ich mag dafür andere Dinge umso mehr. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel aus dem Hip-Hop-Bereich was höre, muss ich überlegen, aber da gibt eben so eine Leute wie Busta Rhymes, Older the Bastard. Das sind, ey, Sensationen. Wenn die das Maul aufmachen, was da rauskommt, der Knaller. Und das ist Können, das ist wirklich gut gemachtes Hip-Hop-Zeug. Oder eben die sagte Band Snarky Puppy, das ist ein Netzwerk von Jazzmusikanten. Wenn die auf der Bühne stehen, dann ist das ist ein Hammer. Muss ich nicht weiter zu sagen. Hört euch das mal an, Snarky Puppy.
Bist du eigentlich einer, der viel ältere Musik hört oder bist du auch bei der neuen Musik immer noch ein bisschen mit dabei?
Ja, entsteht ja jeden Tag neue Musik. Ich glaube, das ist ein Ozean von Liedern. Und bin natürlich geneigt, alte Lieder gerne zu hören, weil ich da vielleicht noch mitsummen kann. Und früher war das ja so, da konntest du ja die Solos oder Solis, Plural, konntest du ja mitsingen. Heute kannst du das ja nicht mehr mitsingen. Aber es gibt eben auch Bands, über deutsche Bands, Deichkind, Seed und wie sie alle heißen, kann man einfach fetzt. Ist modern.
Damals hast du ja auch ein paar Bands in der Jugend gehabt.
Ja.
Rockmusik, hier steht wieder in Ost-Berlin, entschuldige bitte, Rock-Berlin, in Berlin, ja. Ihr stehst, als Teenager wandtest du dich von der Oper ab und der Rock- und Popmusik zu.
Komisch formuliert. Ich habe mich ja nie abgewendet. Ich habe es einfach nur nicht mehr gemacht.
Ja. Gemeinsam mit deinem Bruder hast du die erste Schulband gegründet. Bereits 1980, da warst du 16, steht hier.
Früher.
Entstand mit ein paar Schulfreunden deine erste Band und diese hatte den Namen Die Amateure.
Falsch. Fehler! Die Amateure gab's natürlich und da war ich glaube ich über 16, 17, aber vorher gab's eine Band, die hieß Tiro. Und Tiro ist, glaube ich, lateinisch und heißt Anfänger. Und die hatte ich tatsächlich auch mit Schulfreunden und mit Leuten aus der Berufsschule dann. Und die hieß Tiro.
Und das waren so deine ersten Anfänge denn, oder?
Richtig. Und da haben wir auch in der Schule gespielt, weiß ich auch noch. Und das war schon aufregend. Also das waren meine ersten Erfahrungen auf der Bühne. Mhm. Vorher bin ich mit meiner Atze eben mit hier Zeltplatzmusik, zwei Gitarren, Mundharmonika um den Hals mit Schweißdraht zurecht, die Mundharmonika hält. Da sind wir dann irgendwie von Segelclub über In the Neighborhood und so.
Ja, ja.
Und haben da irgendwie unsere Neil Youngs und Led Zeppelin Lieder gesungen. Und das Einzige, was von Nachteil geprägt war, ich habe ja nie Englisch gelernt. Ich war ja dem Russisch ausgesetzt, weil ich auch schön finde. Ich mag die russische Sprache, aber ich konnte Englisch eben nicht. Und ich habe nie verstanden, was das da ging.
Und dann halt noch hier Knautschzone.
Ah, ja. Ja, okay. Tiro, die Amateure, Knautschzone, Stinky Nose, Frankreich, Knorkator.
Genau, so Frankreich und so kommen wir nachher noch. Aber habt ihr damals auch schon eigene Songs gemacht?
Ja.
Das war ja damals auch, sagen wir mal ganz ehrlich, auch nicht ganz einfach, oder? Eigene Songs, also du konntest eigene Songs machen, aber die Frage war, inwieweit du die veröffentlichen konntest.
Na, du musstest ja so, ja. Ich bin ja in der DDR groß geworden und wenn du da Musik gemacht hattest und damit so ja Geld verdienen wolltest, dann habt ihr ja diese besagten Einstufungskommissionen.
Profipappe.
Ja, na die Profipappe kam erst ganz zum Schluss. Vorher musstest du durch die Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Sonderstufe und dann erst konntest du, wenn du das alle durch hattest und schon 77 Mal vor der Einstufungskommission gestanden hast, dann konntest du erstmal die Profipappe antragen. Da musst du aber auch irgendwelche Kriterien erfüllen, die kann ich aber jetzt noch nicht mehr so richtig wiedergeben. Und ich habe jeweils tatsächlich 89 meinen Berufsausweis in der DDR gekriegt.
Mhm.
Aber vorher nochmal zu diesen Einstufungskommissionen, da war das eben so, du hattest einen Anteil 60-40, glaube ich,
ja.
Deutsche oder DDR oder deine eigene Musik dazu bieten. Und dann hat eben das Lektorat, was da vorne eben saß, gesagt, gut oder schlecht.
Und das musstest du dann über dich ergehen lassen und dann haben die entschieden, ob da jetzt irgendwie, ob das läuft oder nicht läuft.
Das war immer ein Young nach Canossa, also irgendwelche Schulmeister und Direktoren und Professoren gewesen, die natürlich die Weisheit mit Löffeln gefressen hatten und da ging es ja nicht um Leidenschaft und sondern ging da um DDR-typische Stigmata, wollte ich gerade sagen, aber so Sachen, die man halt machen musste, politisch korrekt und kein Vokabular, was irgendwie übergriffig im Westen funktionieren würde. Ja, und da haben die natürlich drauf geachtet. Aber ich kann mich entsinnen, ich habe Lieder gemacht, das war der Liebesmond, Detlef, das Geburtstagskind, die Rumpelkammer und so weiter. Ich habe Lieder gemacht.
Aber ich bin gespannt, weil hier kommt jetzt eine Passage, also wir haben ja schon gesagt, so AC/DC, Frank Zappa und ein Haufen Einflüsse, die werden immer hier gerade aufgezählt als Beispiele. Und dann steht hier, und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich möchte sagen, dass wir uns mal irgendwann mal drüber unterhalten hatten, bei irgendeinem späten nachkonzertlichen Gespräch. So, steht hier, zugleich prägten ihn heimische Einflüsse. In der DDR-Rockszene gab es etablierte Bands und einen Untergrund, der über Jugendclubs oder Kirchenkonzerte stattfand. Hast du dich inspirieren lassen und Einflüsse gehabt aus Bands aus der DDR?
Also da warst du ja jetzt eine ganze Menge aufgezählt, also unter anderem Kirchengeschichten. Also ich bin ja Atheist und ich bin nicht in die Kirche gegangen und das hätte aber wahrscheinlich vorausgesetzt, dass ich in der Kirche gegangen wäre, um dann irgendwie auch in der Kirche was gemacht zu haben.
Nee, ich glaube nicht nur du, sondern du hast irgendwie vielleicht, gab es die Kirche, aber die Konzerte gemacht haben, die du besucht hast, du gesagt hast, dass da irgendwelche DDR-Bands waren, die dich inspiriert haben. Darum geht's eigentlich.
Nee, also es gibt eine Band aus der DDR, die fand ich gut. Das ist zum Beispiel Lift oder eben auch Stern Meißen oder Elektra, das waren extreme gute Musiker, also
Sachsendreier,
die kamen eben aus allen Ländern zusammen. Aber das waren so eben, wo ich auch gerne mal hingegangen bin. Und im Haus der jungen Talente, wer das ja noch kennt in der DDR, da gab es ja jede Woche, jeden Tag immer Programme. Und dann gab es da eben natürlich auch Rockkonzerte. Am Mittwoch gab es alle zwei Wochen James Tanzhaus mit Mank der Folklore, war ich auch so mit meinen Römerlatschen, meinem Schellparker und meinen ausgewaschenen Malerlatzhosen. Und dann war ich aber natürlich auch unten immer im OKK, ist ja glaube ich der offene
auf der Kanal?
Der Oktoberclub-Keller.
Achso.
Der Oktoberclub, der hat ja da auch gelernt oder auch geprobt, meine ich, nicht gelernt. Und da gab es dann eben auch eine Singebewegung. Und das war immer lustig, weil man hat Freunde getroffen, man hat immer was mit Musikermut gehabt und das war schön. Und da war mir das eigentlich wirklich wurscht, ob das jetzt Rock'n'Roll, Folklore oder Singebewegung war.
Guck an. Dann kamst du aber nachher irgendwann nach der Schule zu dem Punkt, wo alle irgendwann mal hinkommen. Musstest du dich hier, steht jedenfalls, musstest du irgendwann mal was Anständiges machen, wie deine Eltern dazu gesagt hätten. Und du hast eine kaufmännische Ausbildung dann gemacht.
Ja. Du hast jetzt zweimal was richtig gesagt, nämlich, dass deren Eltern entsprochen wurde.
Mhm.
Und ich habe das beispielsweise, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, ich habe meiner Tochter die Entscheidung selbst gelassen, ob sie zu lernen oder eben das zu machen, was sie gerne möchte und was sie auch kann. Und tatsächlich habe ich damals meinen Wirtschaftskaufmann für Außenhandel gelernt. 2 Jahre war ich dann und da hatte ich dann eben auch ein paar Kollegen, mit denen ich ein bisschen Musik gemacht hatte. Das hat die Sache ein bisschen verzaubert. Ja, und dann ging es dann weiter mit dieser Ausbildung. Ein halbes Jahr oder ein Jahr habe ich dann irgendwo gearbeitet. Im Außenhandel, Wirtschaftsbetrieb, Spielwaren und Sportartikel.
Oh,
und
wow.
DEMUSA, Deutsche Musikakademie. Und die hört sich alle so extrem fantastisch an, aber ich war Buchhalter. Mehr war das nicht.
Mehr war das nicht. Aber du hast in die Ausbildung, wie gesagt, auch ein paar Monate oder so was gemacht. Mhm. Und dann steht hier, kam, wie gesagt, dieser Konflikt, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt was anständig? Machen wir jetzt einen Job? Machen wir das, was wir wollen? Oder machen wir jetzt erstmal Wehrdienst?
Also das konnte man sich ja nicht aussuchen. Da kam irgendwann der Beleg vom Wehrkreiskommando, bitte dann und dann da sein. Und da meine Eltern die glorreiche Idee hatten, du machst Abi, erweiterte Oberschule war das ja damals, du gehst auf die erweiterte Oberschule und dazu musst du natürlich einen Beruf ergreifen, der auch möglich ist. Da du aber nie gelernt hast und nicht das beste Zeugnis hast, mein lieber Sohn, sagte Mutter, musst du dann mit diesem Zeugnis, was du hast, natürlich einen Beruf ergreifen, der passend ist. Und das ist dann natürlich Offizier. So, das war dann mal die Entscheidung meiner Eltern. So, und jetzt sagt mir mal einer mit 14 Jahren, wo dann die Entscheidung gefällt werden sollte, welcher 14-jährige People hat gegen seine Eltern sofort interveniert? Was wollt ihr denn bitte? Das hat niemand. Also die wenigsten haben sich das getraut. Ich natürlich auch nicht. Zumal meine Mutter damals Staatsanwältin war. Mein Vater war Betriebsdirektor und das war angesehenes Personal. Und ich wollte dann meine Eltern dann natürlich einerseits nicht enttäuschen, auf der anderen Seite mir das viel auf den Sack nach der Ausbildung sofort in diese Unteroffiziersschule zu dämmeln und dann irgendwie. Und habe mir da überlegt, was machst du, um da wieder rauszukommen? Also ich bin dann tatsächlich 84 zu den Grenztruppen eingezogen worden, habe da meine Grundausbildung begonnen und habe überlegt, wie kommst du aus dieser Misere wieder raus? Und dann habe ich mich in den ersten 7 bis 10 Tagen war so die Grundausbildung mit über, weiß ich was, so Training und hier Eskalierwände und alles Mögliche, um mal zu kicken, wie sportlich sind die Kandidaten. Und da habe ich mich ganz bewusst über der Eskalierwand 3 Meter runterfallen lassen und habe mir so das Bein kaputt gemacht, dass ich dann eigentlich so gut wie ausgemustert war. Ja. Und damit habe ich dann den Weg mir geebnet, keine 25 Jahre Grenzsoldat sein zu müssen, weil ich ja untauglich war. Hab dann irgendwie noch 1,5 Jahre abgerissen, also insgesamt 1,5 Jahre und irgendeinem beim Stabsoffizier am Stab Frankfurt-Oder hab irgendwie Karten gemalt und hergestellt, weil ich ja auch nicht stramm marschieren konnte.
Nee.
Und nach 1,5 Jahren bin ich dann entlassen. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, weil du hattest nämlich eigentlich nur eins im Sinne, du wolltest nämlich Musik machen.
Ja.
So. Und um dir die Musik, ich will nicht nur so leisten zu können, sondern auch vielleicht, um dir so ein bisschen, auch vielleicht deine Eltern so ein bisschen von der Fersen zu halten, hast du so ein paar Minimaljobs, wie es hier steht, gemacht. 4 Stunden pro Woche.
Mhm.
Milchtütenverteiler.
Ja, also das ist schon sehr stichpunktartig. Also die Tatsache, dass man auch in der DDR so einen Sozialversicherungsausweis hatte und da musste wenigstens ein Stempel drin sein, das hat nämlich dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, was machst du denn? Wer macht dir denn? Keiner lässt dich irgendwie nur am Tag 2 oder 3 Stunden arbeiten. Du musstest damals halt 9 Stunden auf Knuffe.
Mhm.
So. Und das hat natürlich gepasst, nicht zu der Idee, Musik machen zu müssen oder zu wollen. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann gehst du einfach mal zum Magistrat von Berlin. Und das ist der heutige Senat. Und habe mich da beworben, um Schulen sauber zu machen oder Apotheken und eben Hausmeister zu sein. Und zwar morgens um 5 die Schule aufzuschließen, sauber zu machen und Milchtüten zu verteilen. Das war ja damals so Usus. Ja, und das hat so pro Tag 2, 3 Stunden in Anspruch genommen und danach hatte ich frei. Und das war dann die Zeit, wo ich begonnen habe, meine Musik machen zu können.
Und das war dann wahrscheinlich auch die Zeit, wo du dann nachher irgendwann Alf getroffen hast. Im Haus der jungen Talente.
Ja, 86, das war tatsächlich so. Kurz darauf, ich habe so eine Band gehabt und die brauchte einen Keyboarder. Und ich weiß ja nicht, das war glaube ich schon War das schon Frankreich? Weiß ich gar nicht.
Hier steht Frankreich auf jeden Fall, ja.
Ah, ne.
Aber
doch, ich glaube ja schon, weil zu DDR-Zeiten hat ja Frankreich schon existiert. Und zwar 86, 87, ja, davor gab es aber noch was. Müsste ich jetzt mal nachdenken, ist aber
ja, ist ja wurscht, ja.
Und ja, da hat Alfie dann, wie gesagt, sein DX27 ausgepackt oder irgendwie das Brett, was er gerade hatte, hat ihm aber nicht gefallen. Und dann haben wir, oder Frankreich hat alleine weitergemacht, Alpha Science gemacht. Und Frankreich war dann eigentlich recht erfolgreich. Wir sind dann wirklich immer über die, ja, insbesondere im Süden, Studentenclubs und alles, was da zu bespielen war, so eine Open Airs. Das hat ganz große Laune gemacht, weil die Band ganz gut war. Aber immer noch mit dem negativen Aspekt, nicht Englisch singen zu können. Mm. So, und da habe ich irgendwelchen Mist gesungen, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich tatsächlich immer begonnen, wieder Deutschtexte zu machen.
Und dann steht hier, seid ihr auch richtig durch die DDR getourt, ja?
In ja.
Diversen Jugendclubs und so weiter. Ihr habt ja dann hier, steht's jetzt, die begehrte Profipappe, den Berufsmusikerausweis dann erhalten und seid dann da durch die Gegend. Wie war das so zum Anfang? Ich meine, wenn man, heute gehst du irgendwo hin, machst Konzerte, du weißt, alles klar, die Leute, A, kennen sie dich, B, hast du deine Musik, du hast Bühnenerfahrung, du weißt, was los ist, du weißt, da vorne stehen jetzt mehrere tausend Fans und die können die Texte alle mitsingen. Da kannte dich halt noch kein Schwein.
Okay, du meinst jetzt auch in Bezug zu mir jetzt und in Bezug zu damals.
Genau.
Also nicht prinzipiell, was macht man als Rockmusiker damals, sondern Icke.
Ja.
Wir haben tatsächlich in Clubs gespielt, damals mit Frankreich, wo es immer voll war. Und haben partizipiert. Das heißt, wir konnten die Leute überzeugen und wir haben nichts mehr machen müssen, um den Saal voll kriegen zu müssen. Das war also auch ein Segen. Später, als wir mit Knorkata unterwegs waren, haben wir aber natürlich in der freien Marktwirtschaft erstmal kicken müssen, wie gehen wir da ran? Da sind keine vollen Clubs und in der DDR ist ja mehr Abbau gewesen als Zugewinn. Und da haben wir dann tatsächlich erstmal überlegt, wie macht man das am besten? Und als Alf und ich dann die ersten Songs, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, schon mitgenommen hatte.
Ja, gut.
Als Alf und ich die ersten Songs 94 dann in seinem Zimmer da zusammengebaut haben, mit ganz großer Freude und Lust, das war so schön, das hat so viel Feuer gehabt, haben wir überlegt, jetzt haben wir 10 Songs, jetzt müssen wir unbedingt mal kicken, wie die Leute drauf reagieren. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen, ein paar Clubs. Ja, wir sind die und die und wir hatten ja den Namen Knorkata, der gab's ja eigentlich noch. Ja, nee, wir wollen The Brot heißen. The Brot oder The Schwein. Und nach den ersten Konzerten wollten wir dann entscheiden, wie die Band zu heißen hat. Und da haben wir dann 1-2 Konzerte gehabt. Unsere Premiere war, glaube ich, im Würfel im Allendeviertel. Und da haben wir pure Eskalation, pure verzweifelte Publikum hinterlassen.
Mhm.
Aber eben immer nach dem Motto, es ist nicht von Belang, wie gut oder wie schlecht, sondern wie intensiv ist das.
Mhm.
Und das haben wir so auf die Spitze getrieben, dass im Nachhinein jeder, der da in diesem Club war, in den nächsten Tagen davon sprechen musste. Und das war schön. Das ist unsere Werbung gewesen. Und das war eigentlich auch der Beginn, dass wir überlegt haben, wie machen wir weiter? Wir müssen immer so intensiv weitermachen. Wir müssen immer viel auf die Kacke kloppen. Wir müssen hier richtig Randale und Rabatz machen, rebellisch die Bühne erobern und nur noch Schutt und Asche hinterlassen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute, die davon hörten, dass da was passiert, dass sie da hingekommen sind.
Ist das dein Tipp an alle jungen Bands da draußen?
Nein, nein.
Ich habe Specki war ja auch schon hier bei mir im Podcast und die haben mir genau die gleiche Frage. Ich sage, was würdest du den guten oder den neuen Künstlern, den Kids da draußen mitgeben?
Das erste ist ja leider, dass das soziale Netzwerk von großer Bedeutung ist. Deshalb ist diese Duo, von denen wir sprachen, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Tut mir leid, pardon, ich entschuldige mich jetzt nochmal aufrichtig. Das macht's genau richtig. Ohne großen Plan, ohne großen Business- oder Marketingplan einfach machen. Einfach gut sein. Einfach Spaß daran haben, die Leidenschaft richtig zum Kicken lassen. Und jeder, der das sieht oder hört, der ist begeistert davon. Wie zum Beispiel diesem Duo.
Ja.
Und ich würde sofort zum Konzert rennen. Ich würde mir sofort die CD kaufen, weil es gut ist, weil es voller Feuer ist, weil es einfach brutzelt, weil es und vor allen Dingen bei 2 Leuten. Und da ist es natürlich auch interessant, kriegen die das auf die Bühne so, wie man das im Internet hört? Oder ist da irgendwas zurechtgeschoben? Ist da was gemischt? Schaffen die das zu zweit auch das so rüberzubringen?
Mhm.
Schaffen die das länger als nur 30 Minuten, die Leute an der Hitze zu halten? Das muss man einfach kicken. Aber so einen richtigen Plan von wegen, wir machen dies oder wir machen jenes, nee. Sondern seid einfach ihr selbst, macht einfach eure Musik und scheiß auf die Leute, wie sie darauf reagieren, sondern seid ihr selbst.
Ist doch mal ein guter Tipp. Warte mal, ich muss mal hier mal.
Macht doch! Hier ist dunkel!
Licht. Jetzt ist hell.
Oh, hier steht ja Instrument, das sieht ja jetzt erst.
Ja, siehst du, jetzt bist du kurz davor, da loszulegen und loszuspielen, wa?
Sind das deine?
Die Akustikgitarre ist meine.
Und der Akustikbass?
Nee, der ist nicht meiner, den haben wir mal gesponsert, die kriegt den hat, aber den hat James Hetfield kaputt gemacht.
Nee.
Pass auf, exakt.
Was? Das ist ja also ein ich bin ja fassungslos. Ja, das ist kaputt. Hier im Studio, oder was? Hier im Studio. Die Sau.
Da war er zu Gast gewesen, ja, und hat diesen Bass genommen und man muss zu seiner Verteidigung sagen, der war irgendwie, muss schon mal an die Knacks gewesen sein. Jedenfalls wollte er denn hier vor Cliff Burton, hängt ein Poster an der Wand, wollte er jetzt den Bass machen. Und in dem Moment, wo er kam, er hat ja einen Haufen Klingezeug hier an der Hose dran gehabt, irgendwelche Ketten oder was, also hat er das abgebrochen und hielt jetzt dann so eine Hand, guckte mich so an, ließ es einfach nur so fallen, nichts abgekommen.
Aber er war es, kein anderer.
Ja. Und die Akustikgitarre, ja, die habe ich mir aus Amerika mitgebracht. Da habe ich die gekauft in Florida, als ich da war, weil ich gedacht habe, ich wollte eine Austin-Gitarre haben. Ja. Irgendein befreundeter. Kennst du Sherman Noir?
Schon, ja klar.
Ja.
Neuropiner. Aber der ist ja leider nicht mehr, oder?
Nee, der ist leider nicht mehr. Ist aber auch Berliner. Der hat aber Neuropin immer gespielt. In dem,
ja, ja.
In dem
okay.
wunderbaren Hotel,
ja,
wo du immer auch
absolut
unterkommst.
Ich kenne ihn.
So. Und der hat immer eine Austin gespielt. So, und dann wollte ich mir auch eine Austin kaufen. Und habt aber gesehen, dass die ganz schön teuer ist. Dann habe ich gedacht, ich fliege ja bald nach Amerika rüber. Und wenn ich in Amerika bin, dann kaufe ich mir die da. Was ich aber überhaupt nicht berechnet habe, ist, dass ich die auch nach Deutschland kriegen muss.
Das ist teuer.
Und das heißt, ich hatte sowieso schon zwei Koffer. Habt ihr dann also per UPS, IPS, weiß der Geil, was rüberschicken lassen, musst du auch noch Zoll bezahlen. Im Endeffekt hättest du mir wahrscheinlich auch hier kaufen können.
Ja. Ja. Und spielst du die gerne?
Ich spiele die gerne, wenn ich in Laune bin. Also ich bin weit kein guter Gitarrenspieler. Ich spiele immer so.
Ach komm, du spielst bestimmt besser als ich.
Na, komm drauf an, wie du spielst. Aber, aber ich bin, da sind wir wieder beim Thema, ich bin so ein Typ, ich muss Laune haben. Weißt du, und dann sitze ich einfach so und dann spiele ich ein paar Akkorde und weiß ich nicht. Und
du hast Akkorde gesagt?
Akkorde, ja.
Das ist schön.
Zwischen Akkorde und Chords.
Chord und klein.
Akkorde. Aber ja, so ein bisschen spiele ich ab und zu mal.
Wie klingt die, was sagst du dazu? Also früher kann ich mich in den Sinn, vor deiner Antwort jetzt, da war ja jeder Gitarrist, der was auf sich hielt, so steil auf eine Ovation. So ein Rundbauchding wegen des Klanges. Und hat 1 Milliarde gekostet und die allerbesten hatten natürlich eine Ovation. Und wie heißt die?
Austin. Pass auf, ich spiele immer an. Ich weiß auch nicht, ob die stimmt ist.
Stimmt nicht. Fast. Und das ist der erste Akkord von City.
Ein klassisches E-Moll.
Genau, und E-Moll, so beginnt das Lied von City am Fenster.
Ich hab City wieder in, da sind wir bei Neuropin, ich hab City gesehen in der Pfarrkirche mit, nee, ich habe nicht City gesehen, ich hab du Silly hast gesehen.
Silly, ja.
Silly habe ich gesehen in der Pfarrkirche. Aber Dings
in
von.
In der Pfarrkirche oder? Pfarrkirche oder?
Pfarrkirche. Nicht in der Klosterkirche.
Ja.
In der Pfarrkirche. Und da war hier Sänger von City. Wie heißt er denn?
Fritze.
Ja, der war mit dabei.
Ja, da singt er mit bei.
Und wie heißt die denn?
Jule. Jule Neigel.
Ja, genau. Die war auch mit dabei gewesen.
Und war gut?
War schöne Konzert gewesen. Hat mir Spaß gemacht, ja.
Na, Fritze kann nicht. Ach, nicht Fritze. Toni Kral.
Mein Fehler.
Entschuldigung, ich korrigiere mich. Du hast zwar auch bestätigt, aber.
Ja, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie so ein Insider-Name oder sowas.
Nee, Toni. Toni singt und Toni kann auch nicht aufhören. Finde ich auch ein bisschen lustig. Ich meine, wie alt ist er jetzt? Auch schon knapp an 80.
Ja, ja.
Aber jetzt zieht durch.
Aber Toni hat so, da dachte ich mir so, Mensch, das Kinder, vielleicht ist es doch ein bisschen, also Toni hat sich sehr gerne hingestellt und hat dann den Entertainer gegeben, weil er wahrscheinlich von City auch gewohnt war und er hat auch manchmal so ein paar Sprüche rausgehauen, wo ich gedacht habe, okay, das würde jetzt vielleicht im heutigen Zeitalter jetzt auch nicht mehr so ganz passend sein, das ging vielleicht früher mal alles so. Aber ansonsten hat er auf jeden Fall gute Musik gemacht.
Schön.
Ja. Gute Musik hast du übrigens auch noch gemacht. Ich habe hier noch eine, bevor wir gleich mal zu deiner Tochter kommen.
Ja, bitte.
Ich habe hier noch eine Bolzhausen. Was ist denn das für eine Band?
Na, Bolzhausen, das war kurz vor Knorkator. Nachdem Stinky Nose mit dem Song I Need Porno irgendwann im Club, Hörnle Club, glaube ich, in Köpenick für Furore sorgte und da Alfie auch noch mit bei war, kam es dann dazu, dass Bolzhausen, genau, ich habe halt Texte gehabt, die so ein bisschen lustig unter der Gürtellinie und war so ein bisschen wie Wilhelm Busch. Habe ich mit meinem Trommler Krischi und mit dem Robert Gläser, Sohn von Cäsar, und haben da so ein Trio gehabt und war so ein bisschen crossover, so crunchy. Hat Laune gemacht, aber irgendwie ist mir das meinem künstlerischen Fingern entglitten, weil sie so ein bisschen beide so diktatorisch und so an sich gerissen haben. Und irgendwann hatte ich da keine Lust mehr drauf und Alfie meinte, das ist schon ganz schön gut, aber eigentlich müsste man das auf die Spitze treiben. Dann hat er das auf die Spitze getrieben und dann haben wir eben zusammen Knockhartop begonnen. The Brot, The Schwein, Entschuldigung.
Und der Rest ist Musikgeschichte.
Ist hoffentlich 30 Jahre Geschichte.
30 Jahre Geschichte und 30 Jahre haben wir noch vor uns, mein Lieber. Stell dir mal vor, mit 90, wenn du mit 19 auf die Bühne kommst.
Also da muss ich erstmal Basti fragen. Basti ist ja mittlerweile schon in Rente mit seinen 67.
67. Die alte Frau.
Und Also eigentlich ist das eine schöne eine Zielstellung, genauso alt zu werden wie er. Das ist schon, er als Kunstkuchen auf der Bühne verdient man sein Geld, wird bewundert, wird geliebt, finde ich gut.
Kannst du mir eigentlich mal erklären, woher der Spitzname Basti, die alte Frau, kommt?
Die alte Frau, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er mal so gelaufen oder vielleicht auch, weil er eben wirklich nicht wie so eine Frau sich kleidet, sondern weil er so einen Fetisch hat wie so eine Frau. Der liebt Klamotten, der geht shoppen wie verrückt, hat hier, hat 1000 Stiefel im Flur, nee. Ringe und Ketten und das klimpert und klappert und seine langen Haare hat natürlich, jeder hat so seine Eitelkeiten und Die sind meines Erachtens relativ feminin ausgeprägt.
Wo wir bei Feminin sind. Ah. Wir sind ja bei der Open Stage. Wir wollen ja auch den jungen Künstlerinnen und Künstlern hier ein bisschen die Bühne geben.
Ja.
Und nicht über alte, vergangene Sachen sprechen. Da kommen wir gleich nochmal dazu.
Ja.
Deine Tochter.
Neti.
Die ist ja mittlerweile eigentlich auch schon fest integriert irgendwie geführt bei der Kapelle Knockharte, oder?
Ohne, dass das vorgeplant war. Das hat ein Grund, nämlich ich war ganz doll schwer krank, also zweimal, und beim zweiten Mal war das so, dass sie mich für 4 Konzerte ersetzt hat. Also wir konnten uns entscheiden, entweder Knockhartor fällt aus oder Knockhartor macht ein 2.0. Und da haben wir Neti gefragt, und da Neti ja das ein oder andere Lied auf dem vorherigen Album schon gesungen hatte, also sie kennt natürlich Knockhartor, ist aber natürlich überhaupt nicht ihr Ding. Das ist ja viel zu rockig, das ist ja eine Soul-Braut. R&B. Und da hat sie gesagt, ja, macht sie. Und dann haben die ohne mich zusammen 4 Konzerte abgerissen und die Leute, die da waren, die haben das geliebt. In einer völlig anderen Version Knockhartor zu erleben, 2.0 halt. Neti hat das bravourös gemeistert. Alf hat eigentlich auch mehr machen müssen als sonst. Basti hat auch das eine oder andere gesungen. Da kann ich aber nicht sagen, ob gut oder schlecht. Das ist auch real. Und das war wirklich ein Erlebnis. Und dann haben wir, als ich so langsam gesund wurde, natürlich auch wieder ein paar Konzerte gehabt. Und ich habe gesagt, ich möchte Neti bitte mitnehmen, so als Sicherheit. So ein bisschen als Stütze, falls ich irgendwie mich hinsetzen muss, dass sie einfach trällert. Und daraus entstand, dass Neti immer im Hintergrund stand, dass ich auf sie zurückgreifen kann. Und das ist mittlerweile so toll, dass sie mitkommen muss. Genauso wie Timmy, also Sohn von Alf. Der muss mit, weil die singen jetzt auch Songs von Knockhartor, die ich gar nicht mehr anders hören möchte.
Ja.
Das fetzt, und das ist Gott sei Dank nicht Kelly Family, eine neue Generation, die wir hier bieten, sondern das ist wirklich eine Erweiterung unseres musikalischen Kosmoses. Das ist bereichernd, wirklich bereichernd.
Passt auch sehr gut. Also ich finde auch gerade, wenn Timmy denn, der sind immer böse, glaube ich, ne?
Unter anderem, genau.
Ja, das macht er schon ziemlich gut. Der hat ja auch noch eine eigene Band. Die haben bitte so, eure Kinder haben sogar mal einen Song zusammen gemacht, ne?
Oder jetzt möchte ich vorgreifen, sie werden auch einen alten Song zusammen auf der neuen Platte singen, wenn wir von demselben reden.
Ja, okay. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Neti.
Ja.
Ja? 2 Singles habe ich gesehen, auf jeden Fall von denen ich weiß. Mhm. Ja. Und eine davon ist jetzt praktisch wie eine Neuerscheinung, nennt sich Dark Side, und so klingt sie. So, jetzt muss man natürlich sagen, du hast es schon selber angesprochen, das ist eine ganz andere Nummer als Knockhartor. Das ist wirklich so eher so moderner R&B, Hip-Hop, mit allem ein bisschen mit drin, oder?
Ja. Hierzu kann ich Folgendes sagen. Also Neti macht natürlich auch schon ganz lange Musik. Das heißt, sie hat eigentlich bis zum, weiß ich ja nicht, bis vor 5, 6 Jahren hat sie immer auf den Rücken von Pferden gesessen. Die war leidenschaftlich passionierte Reiterin, war jeden Tag auf dem Hof. Wenn sie nach Hause kam, stank sie nach Pferd, das war ihr Leben. Und irgendwann, kam sie um die Ecke und sagte, Papa, ich möchte bei so einem Contest mitmachen. Ich sage, was für ein Contest? Und zwar bei YouTube gab es eine wahrscheinlich so eine Marketinggeschichte. Best Cover Ever hieß das. Und da haben halt so Superstars wie The Rule, Demi Lovato, die kannte ich bis dahin ja nicht, Keith Urban, der Mann von Nicole Kidman beispielsweise, und zu denen Backstreet Boys, Take That, glaube ich. Oder Backstreet, ist auch egal, völlig wurscht. Die haben Songs gestiftet und gesagt, covert unseren Song, macht ein Video, stellt das online und wir kicken uns das alle an und dann gibt es für den Gewinner des jeweiligen Künstlers ein Meet and Greet in Los Angeles oder wo auch immer. Und nee, das will ich. Und Heike sagt, Fräulein, also mal, du bist Köpenicker Schüler und sie ist Superstar in L.A., mach mal halblang und wir können das probieren, aber du musst die entscheiden, reiten oder singen. Eins von beiden. Das betet ein Vollzeitjob. Und da hat sie sich wirklich entschieden, das Reiten an den Nagel zu hängen, was ich sehr bemerkenswert fand. Und dann haben wir zusammen dieses eine von ihr erkorene Lied von Demi Lovato, wo ich sagte, die kannte ich bis dahin nicht, hat sie neu gemacht. Das heißt, wir haben einen Pianisten auswendig gemacht und sie hat jeden einzelnen Schritt, der dazu nötig war, um ein Lied zu produzieren, mit begleitet. Das heißt, ich habe ihr immer vor Augen halten wollen, das kostet Zeit, Nerven, Geld und so weiter und so fort. Bis das Lied irgendwann fertig war mit dem Video und dann haben wir das hochgestellt und das hat mir damals, das war wirklich, wirklich gut. Confident hieß die Nummer oder heißt sie immer noch. Und dann hat sie auch aus Amerika Antwort gekriegt. Hat, wurde gelobt, dass es ganz toll sei. Aber was hielte sie denn davon, nochmal eine Nummer von Keith Urban zu machen? Und da habe ich da mal genau hingekickt in die E-Mail-Adresse Endemol. Und damit war eigentlich alle klar. Der Mogul der ganzen Shows hat sich ein neues Marketing-Tool ausgedacht und das war unter anderem eins. Best Cover Ever. Das heißt, die Superstars haben partizipiert, ohne was machen zu müssen, indem andere Leute einfach nur Content rausgeworfen haben.
Ja.
Und das haben wir dann zwar auch gemacht, aber ihr war klar, habe ihr erklärt, dass das chancenlos ist. Ne? Dass, also sie kann Musik machen, aber das bedeutet nicht automatisch auch Erfolg.
Ja.
Und sie ist von dem Moment aber an dran geblieben. Und hat gesungen, gemacht, getan. Es war natürlich alles auch immer so, ihr covert hier, was da was. Und irgendwann, vor 2-3 Jahren, hat sie begonnen, so ihre eigene kleine Community so aufzubauen. Hat Freunde in Amerika und hat Beatmacher und hier und dort einen Produzenten in Berlin auch, der Till Käfer, der macht so auch Hip-Hop und R&B. Sehr cooler Typ und hat 12 Songs fertig gemacht, von denen ich aber jetzt gar nicht richtig was wusste. Hat mir die vorgestellt und habe dann das erste Mal meinen Blick erhoben, habe sie angekickt und gesagt, das ist wirklich toll. Wie so ein kleiner Ritterschlag.
Yeah.
Das war wirklich toll, weil die Songs klingen gut, die sind, also es ist auf ihrem Mist gewachsen, das sind ihre Songs und ich bin wirklich stolz. Punkt, aus Ende.
Ich wollte gerade sagen, also als allererstes, hast du noch was, soll ich dir noch was zu trinken holen?
Das kann man gleich machen.
Wollen wir mal eine kleine Pause machen und dann kommen wir gleich nochmal wieder zu Netti. Okay?
Neti. Neti ist ja mit Doppel-T. Neti kommt von Agneta.
Entschuldige bitte.
Bitte.
Gleich zu Neti. Machen wir eine kurze Pause.
Gerne. Kaffee, Wasser.
Weiter geht's.
So nämlich.
Ich sag, weiter geht's. Wer ist das Original?
Warte mal.
Na? Dankeschön.
Dankeschön. Ja, genau.
Sag Dankeschön. Wer hat's gesungen?
Ja, keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Oh, wobei, lässt sich da rauskriegen.
Und jetzt werden bestimmt gleich viele Leute sagen, hier, das war doch der hier. Wer kennt ihn nicht?
Dankeschön. Aber ich sag Dankeschön.
Wir reden nicht über, ich musste übrigens damals, als ich geheiratet habe, musste ich ja auch ein Lied singen oder mussten wir alle ein Lied singen. Ach. Und da war Danke für meine Arbeitsstelle.
Was ist denn das?
Danke. Kennst du? Ja, irgendwie ein komisches Danke-Lied.
Nee, das ist doch bestimmt aus Neuruppin.
Ich habe keine Ahnung.
Aus dem Hotspot-Neuruppin.
Aber wir wollten nicht über irgendwelche komischen Kirchenlieder sprechen, sondern wir sind bei Neti.
Neti.
Wunderbare 2 Songs raus hat. Die könnt ihr euch gerne anhören, auch bei Spotify. Ich werde den einen Song auch gerne in die Don't Sleep-Playlist packen. Die Playlist zum Nachhören von diesem Podcast. Und du hast schon ein bisschen drüber gesprochen, dass sie wirklich auf ihren Mist gewachsen sind, dass es ihre Songs sind.
Ja.
Das heißt, du hast sie auch ja nicht irgendwie beim Songwriting oder beim irgendwie unterstützt.
Naja, unterstützen ja, aber nicht beim Liedermachen. Genau.
Ja. So, und dann hast du gesagt, Vaterstolz pur, ne? Ist das jetzt so, entschuldige, ich muss jetzt einfach fragen, ich meine, wenn mein Kind irgendwie was ankommt und mit irgendeiner, meiner ist jetzt 7 und schickt mir zeigt mir irgendwie so ein Bild oder sowas, ja, dann sage ich immer, Mensch, das ist cool, das ist toll. Weil man halt als Vater einfach so, ne, diese vaterlichen Stolz hat.
Ja, das ist
und immer weißt du, richtig, weil ich hinaus will.
Natürlich weiß ich das. Ich versuche mal jetzt so einen Bogen zu schlagen. Also sie macht lange Musik. Die Musik, die sie gemacht hat, die war auch immer gut. Und ich habe natürlich nie gesagt, was ist denn dit? Aber dit, was jetzt da kommt, also sind zwei draußen, Zähne kommen noch, dit sind wirklich tolle Lieder. Und ich ziehe den Hut, egal ob das jetzt alles auf ihrem Mist oder ob das eine Collab mit irgendjemandem ist, das sind ihre Songs, die macht sie auf ihrer ersten Platte, die heißt wahrscheinlich irgendwie Neti Agneta Uncover, so, weil sie wollte jetzt nicht Agneta genannt werden, weil das irgendwie zu mehr Unsicherheit im Ozean Spotify ihr führt hätte. Ja. So, das sind alles ja auch Überlegungen, aber darüber will ich gerne reden. Jedenfalls die Songs, diese 12 Songs, da sind Sachen, das sind geile Sachen. Da kommt zum Beispiel der nächste, heißt Fantasies. Das ist Funk pur. Mhm. Kann ich dir gerne mal rüberschicken.
Krieg du, ich bin ja immer.
Und dann
Funk ist sowieso eine geile Genre. Ich finde das immer ziemlich cool.
Und dann hat sie natürlich auch, ich habe gute Anbindung zu anderen Musikern. Musikern oder Musikern. Ja. Musikanten. Und hab denen das auch vorher gespielt. Unter anderem gibt es ja auch eine Band, die heißt Polkaholics. Die kennst du ja sicherlich auch. Und da gibt es geile Bläser bei. Und diese Bläser haben sich mal eine Nummer vorgenommen. Und auf einmal denkst du, ey, das ist eine Basis für alles. Für ein Orchester, für Bläser, für ein Background. Für eine Band, die so richtig zulpt und knackt. Und da können 15 Leute auf der Bühne spielen. Das bietet sich an. Das ist kein Rock'n'Roll im Verhältnis zu dem Duo, dessen Name ich schon wieder nie weiß.
The Breeding Sheep.
Danke. Sondern das ist Agneta mit einem extremen musikalischen Output. Und die Band, die dann das spielen würde, die schiebt. Und ich habe ein richtiges Bild davon.
Jetzt frage ich mich natürlich, ich meine, sie hat ihre Songs, oh, jetzt blendet mir die Sonne hier wieder. Sie hat ihre Songs geschrieben und erkennst du trotzdem, obwohl es verschiedene Genres sind, irgendwie Parallelen zu ihrer Musik und zu eurer Musik? Hat sie da irgendwas adaptiert? Hat sie da irgendwie.
Nee, das hat eh mit dem anderen nichts zu tun. Das Einzige, was bei uns jetzt zu erkennen ist, dass Neti, die eine eigene Musik hat, auch bei uns singt. So eher aus dieser Richtung oder in diese Richtung würde ich das betrachten. Willst du erstmal die Jalousie runtermachen, dass du neblendet bist?
Also, nee, das ist du bist dein Anklitz.
Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Ja. Darauf ein Dujanda.
Genau.
Nee, und Neti, wie gesagt, die macht ihr eigenes Ding und ich hoffe und wünsche natürlich, dass sie uns, der Band Knorkator, auch länger erhalten bleibt, als wenn ihre Karriere jetzt irgendwie steil abgeht. Das ist ja. Und hier bin ich wieder bei dem, was ich gerade gesagt hatte. Ich unterstütze sie natürlich. Also sie wird bei Tuba Records, meinem Label, da irgendwie also veröffentlicht. Und die ersten beiden Songs, die jetzt da raus sind, die, wo ich auch sagte, die sind natürlich in diesem Abgrund Spotify reingefallen und man hat kaum den Aufschlag gehört. Das ist ja gerade so irgendwie, das Radio, hast du am Anfang ja auch schon anmoderiert, das Radio tut sich auch schwer. Keiner will das so richtig anfassen und sagen, ey, klar, das geht in Rotation, wie früher mal, weißt du, wird handverlesen, wird hier mal und mal kicken. Diese Vorsicht und egal wie und nee, die Songs sind alle 3 Minuten, das heißt, das passt ja eigentlich auch. Ne? Egal, ich will das jetzt auch nicht auseinandernehmen. Ich wünsche meiner Tochter natürlich das Allerbeste, das Besten vom mehr als das Allerbeste, dem Allerbesten, das war ein komischer Satz, egal.
Ja.
Aber ich hoffe natürlich, dass die Release dann, das wird wahrscheinlich dann im Oktober sein. Geplant war September, aber da wird Knorkator veröffentlicht. Das wird ein bisschen bissig füreinander.
Ja.
Und da ich sie auch unterstützen möchte, würde ich ihr empfehlen, später zu veröffentlichen. Zwischen Veröffentlichung Knorkator und der Tour. Da hat sie noch 2 Monate Zeit. Und dann denke ich, dass im Oktober das Album auf den Markt kommt. Mit einer schönen Release-Party. Ich würde mir das so wünschen, dass beispielsweise in einem Club, der gut funktioniert, egal, nehmen wir den Franz mal als Beispiel. Da passen 200, 300 Leute drin. Da laden wir alle ein, die was von Musik verstehen, die Musik lieben und auch schätzen. Und dann werden wir mal kicken, wie das ausgewertet wird.
Ich wünsche ihr natürlich ebenfalls alle Jute.
Zacki Buff.
Und hoffe, dass die Platte, die sie da macht, wo sie wirklich auch viel Liebe und Zeit und alles mögliche Herzblut reingesteckt hat, dass das natürlich gut wird. Wie gesagt, hört es euch gerne mal an. Neti.
Ja, N-E-T-H-I.
Neti, genau, Neti. Auf Spotify könnt ihr ja schon mal, folgt ihr auf Instagram, da werdet ihr sowieso mal ein bisschen up-to-date gehalten und hört es euch an und bisschen, mal warten noch und dann kommt die Platte und die kauft ihr euch natürlich alle.
Rewind and rediscover.
So.
Hört sich ein bisschen an wie Boss oder Hoss.
Ja, könnte man auch sagen, ja. Aber ich habe diese Kategorie extra noch ins Leben gerufen. Ich meine, mein Herz schlägt ja auch immer noch so ein bisschen für den guten alten Classic Rock, für die guten alten Nummern aus den, weiß ich nicht, 60er, 70er oder 80er Jahren.
Ah, die oh, da gibt es aber ein schöne Unterschiede.
Naja, gut, aber.
Aber ich weiß, du meinst noch Musik, die man gehört hat und lieben gelernt hat.
Ja, und auch Musik. Also ich möchte jetzt nicht den neuen Musikern auf die Füße treten. Die machen auch alle einen super fantastischen Job. Aber Musik, wo du dich irgendwie ins Studio eingeschlossen hast und dann hast du da irgendwie live irgendwelche Sachen aufgenommen. Und weiß ich nicht, für mich war das irgendwie alles noch, es klingt immer dieses Wort handgemacht, klingt immer irgendwie so abgedroschen. Aber ich verbinde das immer mit handgemachter Musik noch, auch wenn die natürlich heutzutage auch die Musik noch selber machen oder sowas. Aber trotzdem irgendwie fand ich das alles so mit mehreren Spuren übereinander legen und dann hast du die ganzen Bänder da gehabt. Und das ist aber alles eine andere Sache. Jedenfalls wollte ich diese Kategorie haben, um alles ein bisschen in Balance zu halten. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Aber ganz kurz zwischengefragt, ohne dass du bitte vergisst, was du sagen wolltest. Was ist dein Song aller Songs?
Stairway to Heaven.
Aha. Okay. Kennst du die Version aus der, wie heißt die Hall? Diese Tribute to Led Zeppelin? Wo die beiden Mädels von The Heart, von Bonham,
Da waren sie in der, da waren sie in der, Medal of Honor, irgendwie Kennedy Medal of Honor.
Genau. Das ist für mich ein Meilenstein. Ein Meilenstein. Das toppt dieses Werk eigentlich nochmal.
Ja.
Ich habe das so gesehen und habe da gesessen und habe angefangen zu heulen, als dann der Vorhang mit diesem Gospelchor
da genau.
Ey, unfucking fassbar. So, kannst weiterreden.
Nee, aber jetzt muss ich darauf nochmal eingehen, weil ich fand es nämlich auch so, weil ich habe nämlich auch da gesessen und habe gesehen, so von wegen, okay. Der John von John Bonham, Jason, sitzt am Schlagzeug, hat er ja schon ein paar Mal gemacht. Und dann wollte ich mir so angucken, eigentlich wollte ich diese Rede von Jack Black hören, die er zum Anfang gemacht hat. Und habe gedacht, ach komm, jetzt guckst du dir das mal alles an. Und als dann dieser Vorhang hochging und dieser Gospelchor da war, da ging es aber sowas von Erpelpelle.
Voll Anorak, wa?
Ja, aber absolut. Volle Granate. Von daher, und wie gesagt, das ist meine Lieblingsband und einer, der manchmal nenne ich den auch ja nicht, weil der für mich so außerhalb der Konkurrenz spielt. Mhm. So, der ist für mich irgendwo da ganz oben und dann gibt es irgendwo nachher so die Lieblingssongs. Ich mag zum Beispiel auch Doors, LA Woman und AC/DC, Whole Lotta Rosie und so. Das sind so meine Songs.
Ja, und Bohemian Rhapsody ist natürlich auch noch ein Meilenstein. Aber es gibt so viel. Hotel California, gut, weiter geht's.
Du kannst ja heute jedenfalls, und das ist durfte bisher noch keiner.
Mhm.
Und das ist zum ersten Mal. Du darfst dir heute aussuchen, welchen Song wir jetzt nehmen. Ich habe aber zwei mitgebracht.
Bitte beat an.
Ja, ich habe zum einen, also es sind beides Frank Zappa Songs.
Mhm.
Ich habe zum einen Inca Roads oder Joe's Garage.
Naja, Joe's Garage ist natürlich, kannst du nicht nochmal nach dem Song suchen, der da heißt Torture Never Stops?
Torture Never Stops, ich weiß nicht, ob wir den haben. Warte mal.
Habt ihr definitiv. Ist
meinst du?
Nicht bekannt, ja.
Torture never stops.
Aber wir haben ja das Internet. Du, guck mal hier, das ist ja hier alles. Wir sind ja hier live. Versteh mal. So, wir haben doch hier.
Donnerstag und live. Darauf ein Dujardin.
Darauf ein Dujardin. Was gefällt dir eigentlich so an Frank Zappa? Weil es wird jetzt definitiv ein Frank Zappa-Song werden.
Das ist Mathematik, Musik, ein musikalischer Narzisst, ein Egoist, ein, aber im Juden gemeint, ein Denker, ein Diktator, also der weiß ganz genau, was er will.
Ja.
Und er probiert nicht nur, da wird nicht gejammt, sondern da wird konstruiert, da wird ein Werk hergestellt. Und ich weiß, dass alle, die unter ihm arbeiten mussten, nichts Jude zu sagen haben.
Ehrlich, ja?
Ja, ich glaube, da gibt es keinen, der das...
War der anstrengend?
Torture Never Stops,
ja, Mann. Der geht auch 9 Minuten 48,
ja.
Ich zapp mal einmal, aber ich muss ja hier auch, es ist ja hier alles GEMA-Abrechnung, ich zapp mal einmal rein.
Ganz kurz.
Warte mal.
And it stinks so bad, the stone's been choking.
Ist das schön tief.
In greenish drops. The giant fire above.
Die Stimme.
And the torture never stops.
Frank Zappa, The Torture Never Stops, kenne ich eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich diese Kategorie ja auch mit drin, weil ich auch manchmal mich ertappe, dass ich Songs höre und denke mir, oh, das ist ja ein geiler Song. Das ist ja ein geiler, wer singt denn das? Und dann sehe ich auf immer, alles klar, irgendwie schon 40 Jahre alt, das Ding.
Ich habe früher ja Zappa-Platten gesammelt. Und da gab es
60 Stück oder so, hat er rausgebracht.
Er hat vieles gemacht und da gab es natürlich auch Platten, die waren zu kaufen. Da waren nur Solos drauf. Ja. Nur Solis, nur Gniedel. Man musste sie aber haben, um sie zu haben. Und die richtigen geilen Platten, wie gesagt, ist genauso wie bei Steve Way. Der hat ja auch so Experimentierplatten gemacht. Und wie heißt die Platte? Muss ich mal überlegen. Ich vergesse immer so viel im Alter. Zeigt dir, wenn ich ihr googelt. da hat er auch zum Beispiel Steve Way, der hat so eine Nummer gemacht, da hat sein Kind irgendwie so Räusche abgegeben und dazu hat er gespielt. Das ist geil, das ist eine geile Session und trotzdem ein Lied geworden, ein richtiges Lied. Ich verfatzel mich hier. Gut, nee. Deine beiden Angebote.
Frank Zappa, ich habe Inca Roads oder Joe's Garage.
Inca Roads.
Inca Roads.
Bitte.
Inca Roads, man muss sagen, 1975 kam das raus. Ja. Das war damals noch mit The Mothers of Invasion oder Invention. So. Und da war er sehr, sehr, wie du schon sagst, sehr, sehr experimentierfreudig, oder? Also man muss sagen, schon musikalisch gesehen, so von seiner Technik her und sowas alles, war er schon ein kleines Genie gewesen. Ich glaube auch Perfektionismus.
Prog, würde ich heute sagen.
Ja, ne? Ja. Und also wir können einmal reinhören.
Bitte.
Inca Roads.
Schön Marimba und
ist das geil. Oder?
Jazz.
Das ist absurd, irgendwie skurril, aber ja, macht trotzdem irgendwie alles Sinn.
Ja.
Finde ich. Und das macht's irgendwie bei Frank Zappa. Und bei vielen ist es ja Frank Zappa, die hier Bobby Brown. So, da haben wir denn so, weißt du? Aber ich mag wirklich, und das war auch ein verdammt guter Gitarrist, muss man sagen.
Ja, also, absolut.
Oder?
Voll.
Und hast du ihn eigentlich? Nee,
ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn auch erst viel später wahrgenommen, als eben dann natürlich oft die Grenzen aufgingen und man die Welt der Musik sich für einen eröffnete und man gehört hatte. Und natürlich hat man zu DDR-Zeiten so Queen, AC/DC und auch so Ram Jam diese Geschichten alle wahrgenommen. Oder aber auch eben so Bands, die Supertramp oder so, ne? Also so, die auch bei Amiga verlegt wurden. Ich habe das alle drin jetzt schon. Ich habe mir jedes Album tausendmal angehört. Und ja, daraus resultiert auch, dass du die Lieder, oh ja, textperfekt oder nicht, aber man konnte die alle mitsingen. Die waren toll. Und irgendwann habe ich aber dann aufgehört, nämlich so in dieser, ja, in den 80er, 90ern, wo ich dann, auch Genesis war ja eigentlich mal toll, aber das, was Phil Collins gemacht hat, ja, das ist natürlich auch Hits und heilige Kühe, aber das habe ich dann irgendwie, das wurde dann, das verflüchtete sich.
Warst du dann so in der Seite, früher waren sie geiler?
Ne, ähnlich. Das fing ja damals an, auch in der Schule, das gab ja zwei Lager. Ihr habt das Pop und das Rock-Lager. Mhm. Und entweder du warst da oder warst hier. Ich fand aber Bedelager geil. Also egal, ob das jetzt ABBA, Rubitz, Bay City Rollers oder Matt waren.
Ja.
Also wo man sagt, ey, wie ziehen die sich denn an? Aber da war das so übergriffig mit Gary Glitter, T-Rex und das ging dann schon ein bisschen in den Rock drin. Bis dann eben AC/DC auf der Matte stand. Und das war doch mal, das war doch eine Ansage. Ne? Die erste Platte, also mit Bon Scott. Also für mich ist AC/DC auch, wenn sie, auch jetzt, wenn Brian Johnson heißt er.
Brian Johnson, ja.
Geiler Typ, macht seinen Job sensationell, aber für mich ist AC/DC immer noch Bon Scott.
Oh, das ist immer eine Ansage. Jetzt krieg ich jetzt krieg gleich ich wieder.
Nee, ist nicht böse gemeint, aber ich bin damit, das ist für mich, damit habe ich AC/DC kennengelernt.
Ja.
Und dieser Bon Scott, der ja vorher auch in ganz komischen anderen Kapellen gespielt hat, der hat sich bei AC/DC zu einer Person entwickelt, zu einem Individuum, was unersetzlich eigentlich ist.
Ja, ja.
Und damit heißt es nicht, dass nach seinem Tode die Band eigentlich nicht mehr existiert hat, sondern damit heißt es für mich, dass das ein Kapitel ist und danach gab es eine neue Band.
Mhm.
Auch wenn die Gebrüder Young natürlich auch dasselbe gespielt haben, aber es war eine andere Band für mich.
Ja, hat man jetzt im Moment gerade, ich bin gerade am Brückenschlagen, hat man jetzt natürlich auch mit Linkin Park, ne? Diese ganze Sache.
Genau.
Für mich ist das auch mehr oder weniger jetzt eine neue Band. Ich bin sehr gespannt. Ich werde sie jetzt beim Novarock sehen in diesem Jahr. Da machen sie einer der wenigen Festival-Headliner. Auftritte und ich bin sehr gespannt, was sie da vom Alten nehmen, was sie, wie viel sie vom Neuen spielen. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
Aber da hast du ja überall, weil du ja vorhin von Silly sprachest, ne? Nach Tamara war das halt eigentlich nicht mehr zu ersetzen.
Ja.
Und die haben aber trotzdem eine Alternative gefunden, die mit Anna Los, die hat es eigentlich auch ganz gut gemacht. Mhm. Schade, dass sie sich da irgendwie nicht mehr irgendwie einig waren am Ende. Und dann diese Idee mit Jule Neige und Anna von Rosenstolz, das war eine schöne Symbiose. Die Band hat geile Songs gemacht, wirklich gute Lieder. Und ähnlich ist es aber auch, Tamara fehlt immer irgendwie.
Mhm.
Und ähnlich, ich kann mich entsinnen, ich habe mal Rammstein gesehen, da war Till irgendwie im Urlaub mit Marilyn Manson.
Ja.
Eigentlich eine Koryphäe. Aber das hat nicht gepasst. Das war kein Rammstein.
Ja.
War auch kein Marilyn Manson.
Ja.
Und das meine ich eben, das ist, wie man das so kennenlernt. Wie man einen Song zum Beispiel zum ersten Mal hört, geht mir zum Beispiel mal ein ganz anderes. Wenn ich ein Demo von Alf kriege, um den Song zu kennenzulernen und der Song klingt geil und ich singe nochmal drauf und dann klingt er recht toll und dann gehen wir ins Studio. Plötzlich klingt der Song anders. Ich habe wirklich Probleme, den neuen, besser produzierten Song anzunehmen.
Ah ja.
Und da ist, entweder bin ich komisch oder...
Vielleicht brauchst du diese Rutherford irgendwie sowas.
Ja, so. Ja, so, das ist so, naja gut, jetzt zwischen den Sängern von AC/DC, da gibt es ja nun, das meine ich ja, der macht einen sensationellen Job, der singt in seinem Alter auch noch richtig gut.
Mhm.
Ähnlicher wie zum Beispiel auch Scorpions mit Klaus, der singt immer noch gut.
Mhm.
Der ist zwar auch alt, kann sich kaum noch bewegen, was auch immer da jetzt die Ursache ist. Ich hab's gesehen auf dem Wagen, ich fand's wirklich gut. Ich fand es gut. Und da können mich die Leute auch hauen für.
Nee, ich muss sagen, ich fand das auch richtig gut. Also klar, kriegst du jetzt mal die Videos und sagen so, manchmal müsste man wissen, wenn man aufhört, der Mann ist aber auch schon ein bisschen älter und hat und schon ein ordentliches Leben hinter sich. Aber ich finde, stimmliche Sehen ist ja noch voll, ist ja noch voll da.
Und wenn du die ganzen Bands auch jetzt, wenn wir bei den 70ern, auch bei den Hardrockern sind, da gibt's ja eben auch Legenden, auch bei die Purple haben ja auch ein paar Sänger eben ihren Meisterbrief machen können. Und ob es Ian Gillen oder wer auch immer, die haben alle irgendwann das nicht mehr leisten können, weil die sich immer so an die Grenze gesungen haben und geschrien haben.
Child in Time zum Beispiel, singen sie nicht mehr.
Können sie nicht.
Nee.
Oder du kommst halt, nehmen wir mal Queen, Freddie Mercury. Wer bitte kann so singen wie dir dieser Mann? Niemand. Doch, da gibt jetzt tatsächlich jemanden, der hat jetzt auch in Deutschland gespielt.
Marc Martell meinst du?
Danke. Hammer.
Mhm.
Das ist, machst die Ohren zu, Freddie Mercury.
Ne?
Das ist doch unfassbar. Und das meine ich, wenn, egal ob da ein neuer Mann kommt oder nicht, wenn der diese Timbre, diese Stimmung der Stimme hat, dann ist das adäquat. Dann kann ich damit sehr, sehr, sehr gut und sehr fröhlich auch mit sein. Und bei AC/DC war das eben so, mir hat Bon Scott gefehlt.
Mhm.
Und das ist keine Kritik an dem neuen Sänger Brian Johnson, sondern das ist einfach nur schade.
Ja, du, das ist ja einfache Meinung und das ist vollkommen in Ordnung. Aber lass uns nochmal kurz zu Frank Zappa zurückkommen. Inca Rhodes.
Inca Bause.
Liebe Grüße gehen raus.
Bitte.
Ein Song, der wirklich viele abrupte Taktwechsel hat. Der hat so verschachtete Melodien. Das ist dieses komische Frankenstein-Verfahren, wie er es früher immer genannt hat. Er hat auch diese Gitarrensoli irgendwo mal live aufgenommen und hat es dann irgendwie mit reingebaut. Aber so Taktwechsel und Verschachtelung und sowas alles, ist das eigentlich schwierig für dich als Sänger da irgendwie zu klar zu kommen? Also für mich als Tänzer ist das immer schwierig, den Taktwechsel mitzukriegen.
Naja, aber der Beat bleibt ja immer derselbe. Das ist eigentlich, für einen Tänzer dürfte das nicht das Problem sein. Eher für den Darsteller oder für denjenigen, der versucht, das nachzuvollziehen. Und wenn er natürlich irgendwie 9/6 hat, dann 3/4 und dann wieder ein 5/9 irgendwie, das ist schon tricky.
Ja.
Und dazu musst du aber, glaube ich, nicht nur eine Affinität für haben für diese Musik, für diese Art Musik, für diesen Jazz. Und da gibt es ja auch in der heutigen Zeit auch Bands, die, nehmen wir mal Hirscheffekt. Ne?
Also
eine Hammerband, wo ich denke, wie können die denn das? Wie können die sich das merken als Band? Das ist alles unisono. Und das rumst und das fetzt und das ist. Und dann singt er natürlich auch noch zu seinem ganz, ganz, ganz raffinierten Spiel. Singt er auch noch. Perfekt. Ist mir ein Rätsel. Könnte ich nie.
Aber ist das denn so, würdest du das auch so, weil ich meine, bei Tool sagt man immer, das ist so Musik für Musiker.
Ja.
So viele, weil da auch ziemlich oft mal Tempowechsel ist und dann spielen sie doch irgendwie wieder in einem anderen Takt und so weiter. Ist wahrscheinlich ähnlich, oder? Ist das Musik für Musiker?
Nicht nur. Also es gibt ja auch einfach Menschen, die so eine Musik mögen. Und das sind dann automatisch nicht gleich Musiker, können ja auch ein Dachdecker oder ein Malermeister rein. Also, oder Malermeisterin, pardon, nee. Die Ladies. Ich habe jetzt gerade mal ein Bäuerchen gemacht, das hat man zwar jetzt nicht gehört, aber ich musste übrigens mal zum Ausdruck bringen, weil die Luft so
im
Reden störte. Und Tool, ich habe die einmal live gesehen, ich glaube, war das im Loft oder war das im Metropol, weiß ich jetzt ja nicht mehr. Und das hat natürlich einen Eindruck hinterlassen, weil sie kamen dann nach dem Konzert, was sehr gut war, nochmal raus. Und dann hat der Gitarrist einfach dann, der Trommler hat angefangen zu spielen, der Gitarrist hat einfach sein Brett aufgerissen und dann umgedreht gegen die Box und das war eine Viertelstunde nur Rückkopplung. Mhm. Und das hat viel mehr Eindruck bei mir hinterlassen als die musikalische Raffinesse beim Konzert. Das werde ich nie vergessen, weil du stehst da und denkst 15 Minuten deines kostbaren Lebens, es muss doch was passieren.
Ja.
Es ist nichts passiert.
Ja, ja.
Die Leute sind dann einfach nach 15 Minuten alle gegangen.
Auch nicht schlecht. Aber Tool hatten ja sowieso, mal sind ja sowieso ganz spezielle Leute.
Schräg.
Also ich kann mich immer daran erinnern, dieses eine Interview mit Maynard James Keenan, mit dem Sänger, wo der einfach keinen Bock hatte auf dieses Interview und hat auf jede Frage geantwortet, I'm a chicken. So, bis der dann irgendwann gesagt hat, okay, ich glaube, das bringt jetzt hier nichts.
Ja.
Und dann ist er aufgestanden, hat ihm einen schönen Tag gewünscht und war weg.
Und dann auch nochmal Chicken.
So, I'm a chicken. So, naja, ist okay. Ja, ist halt wie es ist. Jedenfalls diese wunderbare... wirst du jetzt merken, ne?
Muss ich mir.
Prost. Dieses wunderbare Song Inca Roads gilt heute als einer der besten Studioaufnahmen von Frank Zappa. Und,
ist das so?
Ja.
Hat dir das eine KI gesagt oder
das steht mir,
irgendwo?
Das stand im Internet. Das habe ich in einem Artikel gelesen. Aber
Internet
das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch so, jeder hat so seine eigenen Meinungen. Ist aber auf jeden Fall, und das, da glaube ich, musst du recht, eben eine ultimative Herausforderung für Musiker, das nachzuspielen.
Ja, das geht nicht. Wobei, das möchte ich jetzt nicht sagen. Es gibt ja auch Frank Zappa Coverbands. Ich habe einen Kollegen, glaube ich, in Hannover oder Osnabrück. Oh, komische Ecke. Wahrscheinlich haben die so viele Zeit. Und ich habe dieses Projekt, diese Zappa-Coverband leider noch nicht gesehen. Würde mich mal interessieren. Ich werde mich erkundigen, wie die heißen und gib dir Bescheid.
Mach das. In diesem Sinne, mein Lieber, die Zeit, die rennt.
Was?
Ja, wir sind jetzt hier schon über eine Stunde am Quaken. Am Quaken und Quatschen.
Ich hätte so viel zu erzählen.
Ehrlich, was denn noch?
Ach du, das war schön hier. Weißt du, ja, weil nochmal ganz kurz zum Radio, weil ich wünsche Neti natürlich nicht nur viel Glück, dass er oben Radio gespielt wird. Wir werden ja eigentlich auch nie im Radio gespielt und ist am Anfang immer so resignierend. Weil ist ja damals gab es ja nur Radio und Fernsehen und Printmedien und da wollte man natürlich stattfinden. Und heute ist es so, es ist immer noch von großer Bedeutung, Radio.
Mhm.
Und ich hoffe, dass alle die wirklich gute Musik machen, leidenschaftlich sind, auch im Radio Platz haben und nicht nur so ein Zeug, außer natürlich bei Star FM. Da findet ja nicht nur Zeug statt.
Mhm.
Aber finden wir eigentlich auch bei Star FM statt? Ganz selten bei dir. Das ist meine Kritik an Star FM.
Ja. Du, kannst du machen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Aber vielleicht machen wir das nochmal irgendwann.
Ich bin dein Leibeigner.
Ein Stumpen 2.0.
Benutze mich.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß mit eurer Tour.
Danke.
Viel Erfolg mit dem neuen Album. Viel Spaß mit deiner Tochter. Auch da viel Erfolg. Und wir hören uns. Das war Nachts im Plattenland in dieser Woche. Mein Name ist Chris. Und ich verabschiede mich mit einem freundlichen, aber bestimmten Rock'n'Fuck'n'Roll.
I'm a chicken.